Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Gott möge uns alle segnen. Erwarte was von Gott und du wirst von Gott belohnt. Preis dem Herrn.
Ein Thema heute ist Sicherheit. Weißt du, die Versicherungen wollen einen alles verkaufen. Sicherheit für da und Sicherheit für da. Aber wer gibt mir Sicherheit? Oder dann kommt Lebensversicherung noch. Eigentlich müsste Lebensversicherung Todesversicherung heißen. Also wenn du gestorben bist, dann kriegst du erst dein Geld. Und kriegst was raus. So. Heute, mein Thema ist also, fange ein gesichertes Leben an zu leben. Das kannst du jetzt anfangen, geborgen in Jesus zu sein, geborgen über das Grab hinaus, was auch immer ist. Hier, bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich dich ganz herzlich einladen für morgen früh. Morgen früh ist eigentlich Fortsetzung von dem. Also du musst also morgen früh auch kommen, wenn du mehr hören möchtest. Und man kann in einem Gottesdienst nicht alles sagen. Also das ist mal ein Fakt. Kommen also morgen und morgen wird das Thema sein, Gott lässt uns nicht untergehen. Gott hält uns fest. Gott trägt uns, so wie Jesus mit dem Petrus auf dem Wasser gewandelt ist und Petrus nicht untergegangen ist, solange er auf Jesus geschaut hat, solange er Jesus vertraut hat. Da ging es alles wunderbar. Und ich sage dir, auch in deinem Leben, solange du Kind Gottes bist, solange du im Heiligen Geist bist, solange du mit Gott verbunden bist, solange geht es gut. Und sobald du wegschaust, geht's runter. Also fange ein gesichertes Leben an, das ist für heute. Alle anderen Versammlungen kannst du auf unseren Einladungszettel sehen, auch Einladungszettel zu den Heilungsgottesdiensten mit Billy Smith. Wir werden hier einige Tage ihn haben und da hinten sind auch noch ein paar Zeugnisse, Heilungszeugnisse von Geschwistern, die hier also in unseren Gottesdiensten bei Billy Smith geheilt worden sind. Wir haben den Billy Smith schon, ja, glaube ich, 11 Jahre schon, immer wieder kommt er. Wenigstens einmal im Jahr, wenn er hier in der Gegend ist oder irgendwo im Norden. So, ich freue mich, dass er wieder zu uns mal kommt für ein paar Tage und erwarte Gottes Segen. Das liegt an uns, dass wir erwarten. Je mehr du erwartest, desto mehr kriegst du. Wenn du nichts erwartest, brauchst du gar nicht kommen. Du wirst auch nichts kriegen. Also, das ist nun mal so. Also, ein abgesichertes Leben. Heute, ich guck noch, bevor ich weggefahren bin, noch die Nachrichten und dann kommt es und bei NTV heißt es, dass also in 17 Jahren ein Komet oder Asteroid auf die Erde auf jeden Fall einschlägt oder sehr nah an die Erde kommt. Also so sicher sind wir. Sogar Gefahr aus dem Weltraum. Auch jetzt erst vor kurzem im November letztes Jahr, im letzten Jahr, da ist auch ein Asteroid der Erde sehr, sehr nahe gewesen. Aber dieser, der jetzt kommt, der sogar kommt in der Nähe, wo jetzt auch die Satelliten kreisen, also sehr nahe, und das ist 300 Meter groß. Also schon ein schöner Ballen, der da an der Erde vorbeifliegt, und wer weiß, was da kommt. Die Wissenschaftler überlegen sich, ja, was können wir machen? Die Gefahr aus dem Weltraum. Die Saurier wurden ja schon mal so ausgelöscht vor Jahrmillionen. Also gibt es eine absolute Sicherheit? Wir haben ja in der Bibel, ein Stein kommt vom Himmel herab, also ein Komet rast auf die Erde zu, und das Standbild des Nebukadnezars, das der da im Traum träumt, sieht, wird zerstört, zermalmt, und dann kommt aus diesen Reichen dieser Welt, kommt dann ein Reich, das Reich Jesu Christi. Also es wird ernst in dieser Welt. Also wir können mit der Gnade Gottes nicht spielen, wir sollen die Zeit auskaufen, auch die Zeit der Gnade. Was braucht der Mensch? Was brauchst du zum Leben? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was brauchst du, um gesund zu sein? Was braucht der Mensch? Was er braucht, das findet er nicht bei anderen Menschen. Das findet er auch nicht in der Gesellschaft. Was der Mensch braucht, findet er nur bei Gott. Also ganz einfach. Ganz einfach. Also was du brauchst, das gibt es beim Heiland. Und ich lade dich ein, komm zu ihm. Komm zu ihm, wenn du mühselig, beladen bist, ängstlich, verzagt, verunsichert, dass deine Gefühle jetzt... Jetzt stell dir mal vor... Tatsächlich ist, wir hören jeden Tag dann Nachrichten, ein Komet rast auf die Erde zu. Da kommt jetzt und so und so viel. Und möglicher Einschlagplatz. Es ist schon jetzt, wenn irgendwo so ein Trümmer von einem Satelliten irgendwo runtergeht, da zittert und wibbert alles. Also, ich möchte nicht dabei sein. Ich weiß es nicht. In 17 Jahren, was dann alles so ist, kannst du ausrechnen. Die Welt wird in Angst und Panik geraten. ganz anders als jetzt mit Euro. Da kann man ja Konferenzen machen und dann Rettungsschirme aufspannen. Aber da gibt es keine Rettungsschirme, wenn diese Dinge alle passieren. Und den Menschen wird Angst und Bange auf dieser Erde und sie werden dann schreien. Matthäus 24, lies mal. Sie werden schreien und rufen. Und Berge kommt und fallt über uns und bedeckt uns. Wir fürchten uns vor dem, der dort auf dem Thron sitzt. Also Menschen können Menschen nicht helfen. Wir brauchen jemand, der stärker ist als der Mensch. Das ist der Herr selbst. Wir brauchen Gottes Kraft, Gottes Weisheit, Gottes Hilfe. Heute sind wir also nirgendwo mehr sicher. Weißt du, wo die meisten Leute sterben? Im Bett. Ja, die meisten Leute sterben im Bett. Sogar nicht einmal im Bett bist du sicher. Also wenn der Tod kommt, macht er also keine großen Anstalten. Er ist da und sagt, komm mit, ob du bereit bist oder nicht, ob dein Haus bestellt hast oder nicht. Also wir sind nirgendwo sicher, nicht einmal im Bett. Wir sind nirgendwo sicher auch vor Betrügereien oder Ausbeutung oder Manipulation. Wir werden so manipuliert durch die Medien heutzutage. Selbst da bist du nicht sicher. Und selbst auch in der Gemeinde oder christlichen Gemeinden, in den Kreisen, du weißt nicht mehr, was ist echt und was ist nicht mehr echt. Ich kriege also Informationen von allen möglichen Richtungen und Gemeinden. Die Gemeinden und die meisten Kirchen sind unterwandert von Freimaurern und Humanisten. Das ist also grausig. Dann fragt man sich, was ist noch die Wahrheit? Wo ist noch die Wahrheit? Wo gibt es noch die Wahrheit? Wir leben also in einer entsicherten Zeit und entsicherten Welt. Also Gewissheit, das ist ein so fragliche Sache. Was ist Wahrheit? Hat der Pilatus mal gefragt. Was ist Wahrheit? Was ist sicher? Was ist gewiss? Auf was kann ich mich verlassen? Kannst du dich auf einen Menschen verlassen, wenn der sagt, ja, ich bleibe bei dir? Und dann kommen welche Dinge in unserem Leben und dann bist du wieder verlassen von allen guten Geistern. Gibt es auch in Glaubenssachen Gewissheit? Weißt du, wenn es im natürlichen Irre geht, ist okay. Aber wenn du dann auf deine Ewigkeit hingesehen dich verrennst oder falsch geleitet wirst und die falsche Religion womöglich gehabt hast und einen falschen Gott geglaubt hast, merkst du es erst vielleicht auf dem Totenbett. Ja, der Glaube, da ist nichts. Das trägt mich nicht. Ich kann mich nicht darauf verlassen. Und dann bist du geschockt und fängst an zu schreien und so weiter. Ich denke nur auch die ganzen Gottesleugner, Freidenker, als die merken, das ist zu spät jetzt, dann halten sie sich an Stühle fest und bitten Stuhl, hab Erbarmen mit mir. Das sind also die ganzen Gottesleugner, die Philosophen. Und dann holt mir Hilfe oder mehr Licht, Goethe, obwohl er genug Licht hatte. Aber dann mehr Licht oder, hör mal, die letzten Worte, was sind so die letzten Worte von den Menschen? Was ist sicher? Was hält einen? Also, sich auf Menschen zu verlassen, weiß ich nicht, ob das das Sicherste ist. Ich denke nur, Amerikaner haben sich auf ihre Macht mal verlassen bis zum Jahre 2001, bis die zwei Flugzeuge in World Trade Center reingeflogen sind. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, du, Krieg ist überall. Terror ist überall. Selbst eine Supermacht ist nirgendwo mehr sicher. Wo gibt es eine Sicherheit für uns? Und in der Bibel heißt es, wenn sie sagen werden, Friede, Friede, wird das Verderben ganz schnell kommen. Also selbst in Friedenszeiten und Friedenspropaganda und so weiter, bist du da sicher? Kannst du da sicher sein? Können wir überhaupt uns irgendwie schützen? Seit dem 11. September ist die Welt verunsichert. Nicht nur Nordamerika, sondern auch bei uns diese Panik. Man sucht dann die Schläfer, wo sie alle schlafen hier, vielleicht können wir doch noch einen finden und man ist gar nicht sicher. Wenn ich dann an das Trio da aus Thüringen denke, diese Nazi-Leute, die können 10 Jahre lang morden und man entdeckt sie gar nicht. Ich frage, was macht unsere Kriminalpolizei, was macht unsere Sicherheit, was macht also die ganzen Vertrauensleute oder V-Leute, wo sind sie denn eigentlich? Die finden dann den kleinen Dieb, aber den großen, die finden sie gar nicht. Die große Gefahr finden sie nicht. Können wir uns irgendwie schützen? Vieles, was uns als Sicherheit verkauft wird, ist nicht weiter als nur ein Etikettenschwindel. Du bist auf den Schulhöfen nicht mehr sicher. Da werden sogar Drogen schon auf dem Schulhof verkauft. Gewalt auf dem Schulhof. Oder nicht einmal auf dem Computer. Sogar die Viren plötzlich. Sogar der Staat schleust Viren ein. Trojaner, selbst vom Staat wirst du angegangen. Ist deine Rente sicher? Ist dein Geld sicher? Ist deine Wohnung sicher? Kannst du sagen, hier werde ich bleiben bis zum Schluss? Weiß ich nicht. Der Mensch ist überall verwundbar. Überall verwundbar. Jesus sagt, die da glauben. Und jetzt möchte ich ein paar Gedanken von Jesus bringen. Jesus sagt, die da glauben, die werden in meinem Namen alles Mögliche tun, also hier Dämonen vertreiben, auf Schlangen und Skorpione treten. Und da ist noch etwas. Und selbst wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ich habe neulich Eier gekauft im Bioladen und habe gedacht, ich kriege gute Eier. Dann steht jemand daneben und sagt, wissen Sie, dass die Eier dioxinverseucht sind? Oder auch dioxinverseucht sind? Selbst wenn die Hühner im Freilauf sind und so weiter, da wird alles Mögliche gefüttert den Tieren. Und ja, auch die verwenden also Giftmittel. Du bist nicht einmal sicher. Du weißt nicht einmal, was du essen kannst und sollst. Ich weiß nicht, ob es euch geht, aber wir essen und dann wundern wir uns, wenn wir dann dabei krank werden. Die da glauben, werden etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Also hier wird Sicherheit versprochen. Es wird nicht schaden, wenn du glaubst. Aber wir sind da verunsichert. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt darf ich die Eier essen? Kann ich die Eier nicht mehr essen? Oder wie ist das jetzt? Verstehst du? Du wirst verunsichert. Da steht jemand daneben und nimmt dir die gute Hoffnung von der grünen Landschaft und der schönen Welt, die noch in Ordnung sein sollte. Die da glauben. Und ich habe gedacht, was ist das? Die da glauben. Was ist das? Was bedeutet das wirklich? Die sich zu Jesus halten, die sich auf Jesus verlassen, die in Jesus verwurzelt sind, die da glauben, die von innen her eine Immunstärke haben, Widerstandskraft haben, die das abweisen können. So wie bei der Gans das Wasser. Wenn das Wasser auf die Gans kommt, die schütteln sich ein bisschen und schon fliegen da die Tropfen davon. Also wir sollten praktisch abweisende Art und Natur haben. Wenn wir an Jesus richtig glauben, wir können diese Dinge abstoßen, Gift abstoßen. Schön, aber weiß ich das genau? Kann ich mich darauf verlassen? Also es steht in der Bibel seit 2000 Jahren, aber wie ist es? Und ich denke, wir sollten das einfach mal Probe aufs Exempel machen. Als Tschernobyl war, da waren die Marienschwestern aus Darmstadt, aus der kleinen Gruppe da von ein paar Frauen, die also wie im Kloster leben, und die haben ihren Salat angebaut. Und dann hieß es plötzlich durch die Presse und Medien, bitte kein Salat essen, es ist radioaktiv verseucht. Und die haben etwas gemacht, die sind jeden Tag um ihr Kanaan, so heißt die Ländle, um ihr Kanaan gegangen und gebetet und Gott gelobt und gepriesen, das war so eine Morgenandacht, sind also Einzelne immer um das Land gegangen, das Land gesegnet, die Städte gesegnet und so weiter. Und die haben gesagt, wir werden unser Salat essen, also wir lassen uns nicht das nehmen. In unserer Bibel steht es, und wenn sie etwas Tödliches trinken oder essen, wird es ihnen nicht schaden. Dann hat die Regierung gesagt, der Bürgermeister von Darmstadt, nee, das geht nicht. Ihr müsst das Salat untersuchen lassen, bringt den Salat runter und dann geben wir entweder grünes Licht oder nicht. Also Darmstadt hat die höchste Radioaktivität gehabt in der Zeit, damals. Und die hatten die niedrigste mit ihrem Salat, die niedrigste Radioaktivität. Also der Glaube wirkt, der Glaube funktioniert, aber der Glaube muss in Tat umgesetzt werden. Weißt du, der Glaube muss wirklich praktiziert werden. Aber wie viele Christen praktizieren ihren Glauben? Verstehst du? Viele sprechen nicht einmal ein Tischgebet. Verstehst du? Wird alles runtergeputzt. Eigentlich solltest du vor jedem Essen beten, denn du weißt nicht, was du überhaupt isst. Ist es überhaupt gut? Also gibt es eine Sicherheit? Die da glauben, die werden sich nicht in Panik versetzen lassen. Also als ich da nach Hause ging, habe ich immer ständig an diese Bio-Eier gedacht. Darf ich die essen? Darf ich die nicht essen? Und dann habe ich gesagt, ich bin Kind Gottes. Und wenn der Herr segnet die Hühner. Und ich nehme das im Glauben. Und wenn wir etwas im Glauben nehmen, also dann müssen wir nicht uns in Panik versetzen lassen. Der Teufel möchte uns in Panik bringen. Und viele Leute sterben nicht an der Krankheit, sie sterben aus Angst vor der Krankheit, was es auch immer ist. Also Gott hat uns ein sorgenfreies Leben versprochen, das habe ich jetzt, gestern haben wir darüber gesprochen. Wir werden also von Gott geführt und geleitet. Und wenn etwas ganz schlimm ist, wird der Herr uns sagen, lass die Finger weg. Lass die Finger weg. Rühr das nicht an. Und wenn Gott den Elia mit dem Kataver durch die Raben versorgte, und die waren nicht radioaktiv verseucht und so weiter, und das hat ihm nicht geschadet. Der Elia hat noch gelebt und nachher noch 18 Monate gelebt bei der Witwe, und Gott hat ihn durchgebracht. Also Gott kann die Seinen durchbringen, auch in Krisenzeiten. Was hat Jesus hier gesagt? Also die da glauben, sie werden, die Gläubigen werden sich mit dem Negativen nicht abgeben. Die werden sagen, der Herr hat es gegeben und wir werden essen, und wenn wir sterben müssen, wir sterben. Wir sind bei Jesus. Weißt du, ob ich 5 Minuten früher sterbe und 5 Minuten später sterben muss ich so oder so. Also dann bin ich bei Jesus. Also, weil der Gläubige, der fürchtet sich nicht vor Skorpionen und Schlangen und dem ganzen Geschmeiß. Der weiß, wir sind Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das ist die Botschaft der Bibel. Wir gehören dem Herrn. Also deshalb, und selbst wenn Sie etwas Tödliches trinken, der Seele schadet es nicht. Weißt du, es gibt andere Dinge, die der Seele schaden. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Das ist viel schlimmer und viel gefährlicher. Also Sie werden mit dem Negativen viel leichter fertig. Sie werden ja die Stiche der Skorpione und der Schlangen gar nicht annehmen oder spüren, sondern abweisen. So wie der Apostel Paulus, als er da das Feuer auf der Insel macht und diese Viper kommt und ihn beißt und sich an der Hand festkrallt, da schüttelt er rum und sagt, weg mit dir, du alte Schlange. Weil er eine Vision gehabt hat. Der hat eine Schau gehabt für sein Leben. Der wusste, ich muss noch nach Rom, dort bin ich unterwegs. Ich kann jetzt nicht einfach sterben. Also gläubige Menschen, die an Jesus glauben, die werden alles überleben, weil sie noch eine Vision haben. Selbst wenn sie vergiftet werden, selbst wenn sie stark angegangen werden, selbst wenn sie angegriffen werden, also im Namen Jesu, dann schleudert er und weg. Geh mal fort, du alte Schlange. Ich möchte dieses Bild gesehen haben, dass du das mal dir vorstellst. Das Negative hat ja keine Wirkung. Oh ja, die Götter sind herabgekommen. Leute verstehen das nicht. Menschen, die glauben, die werden von ihrer Umwelt nicht verstanden. Die Umwelt versteht nicht. Ja, das sind besondere Menschen. Eigentlich haben die gewartet, dass er starr wird und umfällt. Aber nein, der ist nicht umgefallen. Selbst der Tod beeindruckt die wahren Christen nicht. Denn ich denke nur an die vielen Märtyrer. Warum? Der Gläubige hat ein Auferstehungsleben in sich. Der Tod kann ihnen nicht anhaben. Also deshalb, der Glaube an Jesus ist eine Kraft, weil man Hoffnung hat für morgen und übermorgen. Und wenn ich dann die Christen angucke, Martyrium, Verfolgung, Bedrängnisse und so weiter, die haben sich gar nicht groß beeindrucken lassen von dem ganzen Tamtam. Die haben Gott gelobt und gepriesen, die sind sogar singend in den Tod gegangen, die haben sogar den Tod gesucht, unter Umständen, weil sie gesagt haben, je schneller, desto besser, wir haben das Ziel erreicht. Sie haben rechtzeitige Vermögen verteilt, die ersten Christen in Jerusalem, hoch mal, was sie alles getan haben. Sie haben ihr Geld richtig investiert, ihr Geld in die Gemeinde gebracht und das Reich Gottes gebaut. Sie waren flexibel, sie sind rechtzeitig umgezogen. Sie hingen nicht an diesem Leben. Weißt du, wenn du nicht an deinem Leben hängst, lebst du viel länger. Lebst du viel länger. Aber wenn du an deinem Leben hängst und so weiter, dann passiert irgendeine dumme Sache und schon bist du weg vom Fenster. Also sind weitergezogen, haben aus ihrem Leben immer überall das Beste gemacht. Die da glauben. Die sind nicht tot zu kriegen. Sie waren in einer Gemeinde, die sich gegenseitig dann geholfen haben, sich gegenseitig ermutigt haben. Das ist, wie man Sicherheit erlebt. Es ist so wichtig, dass du Brüder und Schwestern hast in deiner Umgebung. Wenn mal was Dummes passiert, dass du weißt, wo du hingehen und wo du hinlaufen kannst. Sie gingen, Petrus war im Gefängnis und als er wieder draußen kam, ging zu den Ihrigen. Der wusste, wo er Unterschlupf finden kann. Stell dir mal vor, wir haben Verfolgungszeit. Wo willst du Asyl suchen? Bei wem? Wem kannst du vertrauen? Und wir sollten an der Basis anfangen. Wir sollten einander ein Vertrauensverhältnis aufpassen, dass wir nicht übereinander reden, sondern dass wir miteinander reden. Und wenn es mal schlimm ist, in guten Zeiten braucht man einander nicht. Aber wenn es wirklich schlecht ist, dass du weißt, dort kann ich unterstauchen. Und dort kann ich mich ein paar Tage verstecken. Die ersten Christen in erster Gemeinde, sie haben sich gegenseitig ermutigt, sie haben füreinander gebetet, einander gedient. Weißt du, der Jakobus wurde ermordet, der Apostel Jakobus, einer der Apostel. Weißt du, weil da niemand für ihn gebetet hat. Man fragt sich, warum das so passiert, also da hat niemand gebetet. Aber als Petrus im Gefängnis war, da hat die Gemeinde gebetet, obwohl sie nicht geglaubt hat, der Herr kann ein Wunder machen, der Herr kann den Herodes irgendwie entmachten. Die haben nicht geglaubt, aber die haben trotzdem gebetet. Und Petrus steht vor der Tür. Weißt du, wir brauchen Menschen, die füreinander beten. Wenn wir der eine mal in Not ist, in Schwierigkeiten ist, dass wir zusammenstehen. Erst in Notzeiten merkst du, was eine richtige Gemeinde ist. Nicht die ganze Zeit Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn und Glorie, Glorie, Glorie und jeder im eigenen Saft schmort. Nein, erst wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir in Not sind, wenn wir niemanden haben, wo gehst du da hin? Wen rufst du da an? Wen bittest du um Gebet oder... Wo willst du dein Geld leihen, wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast und die Rechnung nicht bezahlen kannst oder musst bezahlen? Weißt du, wir sollen ganz offen reden. Wir sollen Familie Gottes sein. In der Familie hält man zusammen, durch dick und dünn. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht ein Club, wo man sich nur trifft am Sonntag und dann wieder goodbye, auf Wiedersehen, schön, dass du da warst. Gemeinde, das sind Kinder Gottes. Weißt du, dann fragt man, wie geht es ihnen? Was machst du? Und Hast du verstanden? Weißt du, was Jesus für mich bedeutet? Er ist mein Heiland, mein Retter. Was ist er für dich? Und man versucht einander hochzupäppeln. Das ist mehr als nur frommes Theater und nur Vereinsmeierei oder nur, dass man fromm redet. Der Teufel kann auch fromm reden. Der ist ein Spezialist so in diesen frommen Reden. Aber weißt du, dass man wirklich die Liebe ausstrahlt. Wir haben die, sich liebt. Die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Und da müssen wir dahin kommen, wenn wir die Endzeit überleben wollen, einen gesicherten Platz, eine Zufluchtsstätte, muss man daran arbeiten. Und da musst du und da muss ich, jeder bei sich selber anfangen. Nicht von den anderen erwarten. Der muss sich anpassen. Der muss jetzt anständig werden. Jeder für sich. Und wenn wir alle vor unseren Türen kehren, wird die Gemeinde am schnellsten sauber. Die Stadt am schnellsten sauber. Wenn jeder vor seine eigene Türe kehrt und da ist genug Dreck und genug Müll abgelagert worden. Erst in Notzeiten merkst du, wer zu dir hält und nicht. Wenn du krank bist, schwach bist, wo du willkommen bist und wo du nicht willkommen bist, wer dich wirklich versteht, nicht der gleich dich steinigt und sagt, ja, du hast keinen Glauben. Weißt du, wer hat von uns Glauben? Nur der Herr Jesus. Und alle anderen sind, oh, ihr Kleingläubigen. Ihr Kleingläubigen, der Herr, wir sind alle kleingläubig. Und wir sollten aufhören, uns was einzubilden. Also guck mal, ich habe den großen Glauben. Nein, niemand hat den Glauben. Der Glaube ist eine Gabe Gottes, ist Gnade, dass du glauben kannst. Und sein Werk des Heiligen Geistes, das ist Glaube. Das kann man nicht selber fabrizieren. Das ist ein Geschenk des Himmels. Erst in Notzeiten merkst du, wer dir zuhört, wer Interesse an dir hat. Wer sagt, du, kann ich mit dir ein Stückchen laufen, dich ein Stück weit begleiten oder dich heimbringen oder was auch immer ist. Erst in Notzeiten merkst du, wer wahrhaftig ist und wer also nicht zu dir steht, erst in Notzeiten. Weißt du, in guten Zeiten brauchst du niemanden. Das kannst du selber tun, selber erledigen. Aber wenn es dir mal dreckig geht, dann merkst du, wenn du fällst, fängt er dich auf oder gibt dir noch so einen Stoß in den Hintern. Und sagt, guck mal, es geschieht dir recht. Hättest besser auf die Bibel, auf Wort Gottes aufgepasst oder die Bibel gelesen. Fang ein gesichertes Leben an zu leben. Fang an, einfach auch das Umfeld zu bauen und aufzubauen. Denn du willst eines Tages überleben. Du willst eines Tages das Ziel erreichen und prüfe, ob dein Leben wirklich ein Fundament hat, ob wirklich die Basis, die Gemeinschaft der Heiligen, wovon die Bibel spricht, ob das wirklich alles Heilige sind, dem du dich anvertraust. Weißt du, nicht Leute, mit denen du ein bisschen Spaß hast und lustig bist und Witze erzählen kannst und Rimmidimmi. Nein, wirklich zusammenleben ist, der hört mir zu, der nimmt mir das nicht krumm, der versteht mich, dem vertraue ich und der erzählt nicht gleich weiter, dass ich morgen dann in der BZ das alles nachlesen kann, was da gewesen ist. Weißt du, und wer zu dir wirklich hält, in kritischen Momenten und so weiter, spiel nicht mit deinem Leben oder noch schon gar nicht mit deiner Ewigkeit. Dein Leben kannst du verspielen, durchaus, aber mit der Ewigkeit. Weißt du, wir sollen ja zusammenhalten. Sie waren ein Herz und eine Seele. Warum predige ich das heute eigentlich? Weißt du, wir werden in der Endzeit das alles brauchen. Am Anfang haben die ersten Christen das gebraucht und Prophetie, biblische Prophetie ist das, was am Anfang war, kommt am Ende wieder. So, und wir müssen in der Endzeit das noch viel mehr, noch viel stärker, dass wir viel mehr aufeinander hören, einander zuhören, einander verstehen, einander näher kommen und nicht den anderen bevormunden, sondern einander dienen. Wir sind ja alles Gehilfen. Verstehen wir das? Wir sind Gehilfen. Dazu hat Gott uns geschaffen. Wer und was bringt in deinem Leben etwas und was bringt nicht? Weißt du, das soll man schon prüfen und fragen. Mit wem soll ich mich beschäftigen und abgeben? Und nicht nur die Leute, wo dir immer Kummer, ihren Kummer erzählen. Ich kriege immer wieder so Leute, die sagen, komm, Bruder Matthäus, kannst du mich nicht befreien von Leuten, die mir immer die Lasten erzählen und mir die Ohren voll sausen und mir alles mögliche erzählen und vorjammern morgens schon um 8 Uhr. Habe ich gesagt, weißt du, dann wenn diese Leute anrufen, dann sag, hast du schon gebetet und dann betest Vater Unser und dann sagst, lass uns zusammen das Vater Unser sprechen und dann Psalm 23 aufsagen und dann sieht man, ob das noch weitergeht. Weißt du, aber die meisten Leute rufen dann an und jammern. Und deshalb kann Gott manchmal bei uns auch so wenig tun, weil wir so viele Jammerlappen haben, so viele Klageweiber haben. Weißt du, da kann nichts passieren, weil da so viel geklagt wird und da beschwert man sich über den und jenen und so viel Beschwernisse und das Beschwernisse, weißt du, das beschwert mein Leben. Die Leute merken sich, die sind frei. Die sind erlöst, aber der, wo es hört, der wird belastet. Deshalb Seelsorge, weißt du, rechte Seelsorge ist ein Geben und ein Nehmen. Also nicht nur, ich höre und dann hörst, oh, da geht's schlecht. Und dann geht's dir den ganzen Tag nachher schlecht. Die ist frei, die hat ihre Last abgegeben. Sie ist erleichtert oder eher. In der Endzeit wird es sehr viele enttäuschte Christen geben, die von anderen enttäuscht sein werden, die von sich selbst enttäuscht werden. Wie konnte ich immer wieder auf diese Sache reinfallen? Weißt du, der Teufel legt so fein Fallen aus. Er legt so fein Fallen aus, wir merken das nicht und erzählt Sachen. Und weißt du, dann, als das dann plötzlich empfindest, also ich muss Mitleid haben. Eigentlich, Mitleid ist nicht biblisch. Wir sollen barmherzig sein. Wenn du jemanden siehst, der unter Räubern gefallen ist und blutet, den musst du aufhelfen und gleich erste Hilfe leisten und gleich sogar den Esel zur Verfügung stellen und in die Herberge bringen. Aber Mitleid, es gibt so viele Leute, die versuchen durch Mitleid einen zu manipulieren. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber das ist das. Und so viele fallen drauf rein, ach, die arme Seele. Nein, die Seele ist nicht arm. Die sollte nur Gott erleben, Gott zu Gott kommen. Und jeder kann selber zum Herrn kommen und selber Gott erleben. Du kannst nur ein bisschen einen kleinen Anstoß geben. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Weißt du, das ist so, ich habe jemanden in Heilbronn gehabt, war, ich weiß gar nicht, wo die herkam. Die war keine Deutsche. Aber immer wieder, wenn es was war und irgendein Problem war, schau auf Jesus. Und immer nach oben gezeigt. Schau auf Jesus. Und eigentlich sollten wir die Leute permanent ermutigen, die zu uns kommen und immer klagen und sich beschweren. Schau auf Jesus. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin ein Mensch. Genauso schwach und genauso elend wie du. Mir geht's genauso dreckig wie dir. Aber schau auf Jesus. Oder lass uns zusammen auf Jesus schauen. Und immer wieder. Damals war die Zeit dieser erhobenen Zeigefinger. Jesus People. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Lerne, dass du auf Jesus schaust und lehre andere, auf Jesus zu schauen. Und das ist nicht kompliziert. Hier in Berlin habe ich, die kommen auch ab und zu mal hier zu uns im Gottesdienst, aus Neukölln oder da hinten irgendwo weiter weg. Und da kommt jemand und die Nachbarin jammert und jammert und jammert und sagt, oh, Frau sowieso, oh, mir geht so dreckig und so schlecht, sagte mir ja auch. Ich habe auch keine Arbeit. Oder mein Mann ist arbeitslos und so weiter. Und mir geht's schlecht und so weiter. Und dann plötzlich habe ich gesagt, sagt sie, ich bete für sie. Und uns kann nur Jesus helfen. Hat hier das ist irgendwie ausgerutscht hier. Also so fromm wollte sie gar nicht sein zu ihrer Nachbarin. Aber plötzlich rutscht es heraus, uns kann nur Jesus helfen. Und diese Frau sagt, das reicht mir jetzt. Also mir kann nur Jesus helfen. Jetzt habe ich begriffen. Weißt du, die meisten Leute sind manchmal so vom Teufel unterdrückt, sie begreifen es nicht, sie merken es nicht. Uns kann nur Jesus helfen. Mir kann nur Jesus helfen. Und in deiner Situation, diese Verunsicherung, wo du auch drin steckst, was auch immer ist, uns kann nur Jesus kommen, helfen. Deshalb lass uns zurück zur Realität wiederkommen. Komm zurück. Das ist, was Gott uns schenken möchte, dass wir wieder auf den Boden kommen. Wer meine Worte hört und tut, der verkraftet die Stürme, der überlebt alle Katastrophen, der lebt sicher. Wer meine Worte hört und tut, der ist gesichert. Weißt du, der wird auch erschüttert. Christen werden auch erschüttert. Glaubt doch nicht, dass die Christen da auf Wolke 7 alles da überleben. Nein, die müssen durch, aber die bleiben stehen im Namen Jesu. Und Gott hat mir also auch ein paar Sachen gezeigt, also was uns weiterhilft, das werde ich nachher noch kommen. Also wir haben ein paar Schlüssel, mit denen wir die Probleme lösen können. Hier, Jesaja 60, Vers 1 habe ich. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Mache dich auf, du musst dich aufraffen, schau auf Jesus. Du musst aufstehen aus dem Seelenschlaf und immer Mitleid, also Geschwister, betet für mich. Heute hat mich jemand angerufen, ich habe keine Freunde. Ich habe gesagt, komm in die Versammlung, dann kriegst du ein paar Freunde. Ja, aber ich traue mich nicht. Weißt du, ich habe keine Freunde, mich versteht niemand. Weißt du, die meisten Leute gehen nicht aus sich raus. Du musst outen, wenn du was haben möchtest, du musst auf die Leute zugehen, die Leute ansprechen. Mache dich auf. Also hier, das Volk, das im Dunkeln sitzt und so weiter. Diese Leute saßen im Dunkeln und Gott sagt, steh auf. Nimm eine Laterne oder was auch immer ist. Oder geh im Glauben, taste dich vor. Mache dich auf, werde Licht. Dein Licht kommt. Also wenn du anfängst zu gehen, anfängst positiv zu denken, plötzlich wird deine Umgebung auch positiv. Wenn du überzeugt bist von dir, wird auch deine Umgebung von dir und von Gott überzeugt. Und dann lese ich hier weiter. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Das ist die Realität in dieser Welt, in der wir sind. Und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen und Könige zu deinem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf. Schau auf Jesus. Hebe deine Augen auf. Und so weiter. Und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf den Armen hergetragen werden. Weißt du, solltest dich aufmachen. Mache dich auf. Sitz nicht. Also, ist so gefährlich. Ich gehe nicht aus dem Haus. Ich kann überfahren werden. Oder überfallen. Sag mir, wo bist du sicher? Was du eigentlich nicht tun solltest. Du solltest aufhören, Krimis zu gucken, Horrorvisionen zu gucken, Horrorfilme anzugucken und die ganzen Thriller da, was dir Angst machen. Die Leute sind so vergiftet. Ich muss euch eines sagen, als ich in Kreuzberg wohnte, ich hatte eine Tiefgarage, ab und zu mal guckst du auf so XY und was weiß ich da, was so alles so passiert in der Welt, willst du ja auch wissen. Und tatsächlich, wenn ich so ausgestiegen habe, habe ich immer geguckt, hinter der Säule ist nicht da vielleicht einer. Weißt du, du siehst, du hörst und so weiter. Was du siehst, das kommt in dein Herz rein. Und deshalb, die meisten Christen sind selbst schuld für ihre Ängste. Die sollen am besten den Fernseher rausschmeißen. Das wäre das Beste und Gesündeste. Und nur noch die Bibel lesen. Dann würden sie nicht so in Panik gleich geraten. Aber du hörst zu viel. Ja, guck mal, und die Zeitung. Der ist überfallen worden, der ist überfallen worden. Wer lebt doch überhaupt sicher? Oder der ist gestorben. Mache dich auf. Du musst also etwas tun, wenn du etwas erreichen möchtest. Oder solche Nerven haben wie Drahtseile, dass dir das gar nicht ausmacht. Und dann raus aussteigen und dann, ja, und singen, Gott loben und preisen. Erkenne also deine Realität. Dann lese ich weiter hier, Jesaja 60. Dann, also wenn du das alles gemacht hast, dich aufgemacht hast, in der Finsternis, in der Nacht, in der Dunkelheit, Dunkelheit bringt immer Angst und Panik. Dunkelheit ist immer gefährlich. So, aber du stehst auf und dann heißt es, dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen. Du wirst leuchten, vor Freude strahlen. Du wirst ein Kind des Lichts sein. Du wirst so ein Leuchtkäfer sein. Und du wirst strahlen vor der Herrlichkeit des Herrn. Und hier heißt es, und dein Herz wird erbeben, weit werden und so weiter. Und die Schätze von Völkern werden kommen und der Reichtum der Völker kommt zu dir. Du wirst deine Lust sehen und du wirst strahlen. Geschwister, das, was wir befürchten, das trifft uns. Was wir befürchten. Und wir sollten aufhören, uns Angst einzusaugen und aufzunehmen. Du solltest lernen, in der Realität Gottes zu leben. Mache dich auf, hat er gesagt. Steh auf. Mache dich auf. Kinder Gottes haben noch eine große Zukunft vor sich. Die geben sich nicht auf. Das Allerbeste kommt für sie noch. Und das ist nicht alles. Der Vater von Pavel Ignatov, der in Bulgarien, den ich aus dem Gefängnis holen durfte in Sofia, und der hat mir seine Geschichte erzählt, die Geschichte von seinem Vater. Da kam diese Staatspolizei, also kommunistische Polizei, Geheimpolizei und will ihn abholen. Dann sagt der Polizist, ach von wegen, nehmen wir den mit, den erschieße ich hier gleich. Und hält den Revolver an die Schläfe, sagte, bitte drücken Sie ab. Sie können mir keine größere Freude machen. Ich bin gleich beim Heiland. Drücken Sie mich. Und der ist dann lahm geworden. Der den Revolver gesenkt und eingesteckt und sagte, auf Wiedersehen. Und wie gesagt, wenn du Angst hast, weißt du, der Hund merkt, dass du Angst hast, und die Leute merken, dass du Angst hast, und deine Widersacher merken, dass du Angst hast. Aber wenn du kühn bist, bitte drücken Sie ab. Sie können mir keine größere Freude machen. Ich bin gleich bei meinem Herrn Jesus. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Kinder Gottes haben etwas. Die brauchen dann nicht diese Todesversicherung. Die wissen, mein Heiland lebt, mein Erlöser lebt. Das Beste kommt noch. Aber weißt du, aber wir hängen so am Leben. Weil uns, das ist alles, was ich habe. Wenn das alles ist, was ich habe, dann bin ich ein armer Tropf. Es gibt mehr als das, was du hast, als das, was du siehst, als das, was auf deinem Namen irgendwo eingetragen ist. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du das Reich Gottes offen, die Schätze, Zugang zu den Schätzen Gottes. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, herrschst du über Dämonen, Fürsten, Mächten und Gewalten. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Das ist absolute Sicherheit, Römer 8. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Weder hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges. Weißt du, da plagst dich nicht mit deiner alten Vergangenheit. Ach, was ich früher alles war. Vergiss das, was du warst. Gott denkt nicht mehr dran. Warum sollst du denken? Du sollst nicht besser sein als der liebe Gott. und Zukünftiges. Wer kann mich scheiden von der Liebe Gottes? Auch das Gegenwärtige, das beschäftigt mich nicht. Das ist das Geheimnis eines gesicherten Lebens, diese absolute Sicherheit. Wer kann mich scheiden von der Liebe Gottes? In mir ist etwas, kein Dämon, kein Geist, kein Sorgengeist, kein Krankheitsgeist, welche Geist auch immer. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione, auf Dämonen treten und sie vertreiben, denen keinen Raum geben, euch mit denen gar nicht einlassen, mit diesen negativen Sachen. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, lebst du im Reich Satans. In Angst und Panik und Furcht und so weiter. Satan umgibt dich von allen Seiten. Er fängt an zu kommandieren. Pass auf vor dem, pass auf vor dem, pass auf vor dem, pass auf vor dem. Ja, am Schluss vor lauter Aufpassen kannst du nicht mehr richtig denken. Du wirst verwirrt und verunsichert und eingeschüchtert. Weißt du, der Teufel versucht dich nur in Panik zu bringen und pflanzt die Gedanken der Angst. Wenn du einen Rückzieher machst, dann bist du schon beim Rückziehen, beim Rennen. Deshalb ist es so wichtig, dass du stehst. Mache dich auf. Stehe im Glauben fest gegründet und geh nicht zurück. Wir Kinder Gottes gehören nicht zu der Rasse, die zurückgeht, die da weicht. Der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte gibt nicht auf. Ja, wir resignieren. Resignieren ist rückwärtsgehen. Du bist kein Krebs, dass du rückwärts gehst. Wir gehen vorwärts. Der liebe Gott hat uns keinen Rückwärtsgang eingebaut. Wenn er das wollte, hätte er uns gegeben. Weißt du, da ist ein Liederdichter, wir haben auch so ein schönes Lied. Ich lebte einst in Satans Macht und kam dahin. Als Jesus in mein Leben kam, es wurde hell, es wurde Licht. Also der Teufel versucht uns zu ängstigen und einzuschüchtern. Ich lebte einst in Satans Macht und kam dahin, Kummer und was weiß ich, was das alles so bedeutet. Uns ist nichts mehr übrig geblieben. Aber dann kam Jesus und er sprach ein Wort. Nimm dein Bett und geh nach Hause, steh auf. Komm, folge mir. Nur durch den Heiligen Geist und durch die Realität der Gegenwart Jesu kannst du ein anderes Leben führen, ohne Furcht und ohne Panik. Und hast auch nicht Angst vor dem Kreuz. Weißt du, viele Leute haben Angst vor dem Kreuz. Das Kreuz ist eine Realität. Ein Teil der Welt. Die Welt kann ohne Kreuz nicht existieren. Aber die Leute haben Angst. Oh, jetzt, ich werde krank, Schnupfen kriege ich jetzt. Flu. Die Grippe. Irgendein ein Floh. Verstehst du? Der Teufel versucht, so eine Flut dir zu bringen. Und schon bete die Geschwister, dass ich nicht krank werde. Ja, und was, wenn du krank wirst, kannst du wieder ausruhen ein bisschen. Ist das nicht was? Ist das nicht gut? Weißt du, aber wir haben Angst. Und wir beten uns an die Probleme so vorbei. Vielleicht können wir gerade durch die Probleme einiges lernen. Und unser Immunsystem stärken. Gerade durch Kinderkrankheiten wird das Immunsystem eines Menschen gestärkt und dann durch die anderen Krankheiten. Und wenn du einmal die gehabt hast, wirst du bestimmt nicht noch ein zweites Mal sie kriegen und die richtig ausgekuriert hast. Der Heilige Geist ist es, was dich zu Gott näher bringt und was dich in Sicherheit bringt. Nicht in eine falsche Sicherheit. Weißt, viele Leute wiegen sich in eine falsche Sicherheit. Die hängen in der Luft. Die in der Luft hängen, weißt du, die haben keinen Bezug zu Gott. Aber du musst an den Herrn hängen, mit dem Herrn verbunden sein. Diese Verbindung muss stimmen. Die meisten Christen, wenn ich so die Christen in den Gemeinden hin und her angucke, und ich diene jetzt schon über 40 Jahre, dann sehe ich, also die hängen da irgend an etwas, an irgendeine Idee, eine Ideologie, an irgendeine Lehrmeinung. Nein, wir müssen an den Herrn hängen und nicht an irgendeine Lehrmeinung. Egal was es ist, ein Dogma. Eine Kirche oder irgendwelche leere Versprechungen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war die Gewissheit, was der Hiob hatte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in der Realität, in der du dann stehst und weißt, ich bin mit Gott verbunden. Ich habe einen heißen Draht zum Herrn. Ich kann mit Gott reden. Und dann in Notzeiten, dann kannst du rufen und der Herr erkennt sofort deine Stimme und holt dich raus. Es ist vor ein paar Jahren gewesen in Karlsruhe, bei Karlsruhe, da war ein Schäfer, dem hat man 500 Schafe gestohlen. Und die Türken waren es, die dann in die Türkei diese Schafe bringen wollten. Und man hat die Schafe überall gesucht und nicht mehr gefunden. Man hat die Schafe überall gesucht und so weiter. Und dann irgendwie hört ein Polizist, dass etwa in Köln etwa 5000 Schafe in die Türkei transportiert werden. Dann sagt er, da will ich hingehen. Und da geht er hin. Und dann stand er da bei diesem ganzen Waggon, wo die Schafe verladen wurden. Hat er gerufen, die Stimme des guten Hirten. Hat gerufen und seine Schafe, alle Schafe, da war kein, hat keins gefehlt, kamen alle Schafe raus. Und er hat rausgerufen, das waren alle seine Schafe. Weißt du, wenn du gerettet werden willst, in Sicherheit leben willst, musst du die Stimme des guten Hirten kennen. Wenn du die nicht kennst, vergiss es. Dann gehst du zur Schlachtung. Und die Schafe waren alle auf dem Weg in die Türkei zur Schlachtung, zum Opferfest. Weißt du, der Teufel will dich kassieren. Deshalb ist es so wichtig, wenn du sicher leben willst, red mit dem Herrn, aber das genügt nicht. Nur so ein Monolog. Weißt du, der Glaube an Gott ist ein Dialog. Zweigleisig. Hin und zurück. Viele Christen, die babbeln nur den ganzen Tag. Oh, lieber heilen, oh. Anbetung. Weißt du, wir müssen auch hören auf den Herrn. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie kennen mich. Und sie folgen keinem Fremden. Du warst, wenn du richtig mit dem Heiland hörst, und da hörst du den guten Hirten raus. Das ist der Herr. Weißt du, der Teufel kommt auch. Er kann auch Kreide fressen. So wie es im Märchen. Und sagt, ich bin eure Mutter. Aber der kann, weißt du, die Geistlein wissen, dass es nicht so ist, weil sie die Stimme der Mutter kennen. Du bist nicht unsere Mutter. Auch wenn du noch so fromm redest, auch wenn du noch so religiös redest, auch wenn du noch so biblisch redest, du bist nicht unsere Mutter und unser Vater. Sie kennen den guten Hirten. In Sicherheit leben. Also das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen was tun in mir. Weißt du, Gott tut alles, aber ich muss jetzt bei mir anfangen, an mir zu arbeiten. Mit Gott lebst du in einer ganz anderen Realität und bist ein Realist und sagst, ich lasse mir von euch nichts vormachen. Du darfst dir nicht da vormachen. Da sind ja so viele, jetzt 5000 Schafe, die fahren jetzt, machen die große Reise. Ja, aber wohin? Wohin? In Urlaub irgendwo. Nein, sie wissen, mein Hirte gibt mich nicht auf. Und das ist auch sehr wichtig. Mein Hirte wird mich suchen. Mein Hirte wird mir nachgehen. Das ist eine tolle Geschichte. Der Herr ist mein Hirte. Also, da habe ich schon einige Predigten aus dieser Story gemacht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und selbst wenn ich schon irgendwo in der Gefangenschaft hineingeraten bin, er holt mich rauf. Ich kann einfach sicher sein, ich muss nur warten, bis der gute Hirte mich ruft. Ich habe einen anderen Hirten mal kennengelernt in den USA, in Georgia. Und das war ein alter Mann und sagte, weißt du, da war mal, hat er erzählt, er war Hirte und seine Erlebnisse, was er so erlebt hat, und sagt, weißt du, da kam so ein Sandsturm und meine Schafe waren alle weg. Und ich habe keine Schafe, die ganze Herde war irgendwie so zerstreut, aber dann habe ich gerufen. Die kannten meine Stimme und die kamen eins nach dem anderen wieder zurück. Eins nach dem anderen. Der Herr will dich seinen rufen. Weißt du, beim Ton der Posaune, die Toten in Christus werden auferstehen und die, die noch leben, die werden verwandelt. Das wird ruckzuck gehen, aber wir müssen seine Stimme kennen. Nicht einmal auferstehen wirst du, wenn du seine Stimme nicht kennst. Und die Menschen werden hören die Stimme des Sohnes Gottes in ihren Gräbern und sie werden auferstehen. Das ist absolute Sicherheit. Gott kennen, das ist Sicherheit. Gott kennen. Da weißt du, ich bin in guten Händen, ich bin überall geborgen mit Gott. Gott verlässt mich nicht. Auch wenn jetzt ein Sandsturm über mein Leben kommt und jetzt die Räuber über mein Leben hergefallen sind, ich weiß, Gott gibt mich nicht auf. Ich bin in seinen Händen. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Wer kann dich aus der Hand Gottes reißen? Da kommen natürlich Leute, Pietisten, das sind also so super fromme, wie die Pharisäer von damals, die sagen, ja, Bruder Matthäus, aber du kannst den Herrn verlassen. Du kannst vom Herrn weggehen. Also niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen, aber du kannst von dem Herrn weggehen. Geschwister, ich muss euch eines sagen, selbst wenn ich 10-mal wollte vom Herrn weggehen, Gott lässt mich nicht laufen. Gott hält mich so fest. Weißt du, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Mit Seilen der Liebe. Gott lässt dich nicht laufen. Wie oft habe ich schon gedacht, am besten machst du es gar nicht. Sag doch deinem Gott ab, wie der Hiob. Verstehst? Wie oft haben Menschen das gesagt? Und immer wieder. Und gerade wenn sie gesagt haben, ich mache nicht mehr mit. Schluss, aus, schmeiß alles hin. Gib auf. Dann zieht er mit Seilen der Liebe, der liebe Gott. Ist das nicht wunderbar? Mit Seilen der Liebe. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe sogar meinen Predigtdienst mal für 14 Tage aufgegeben. Ich habe gedacht, das hat keinen Wert mehr. Es gibt keinen Gott. Oder Gott ist für mich keine Realität mehr. Ich habe irgendwie den Blick zu Gott verloren. Aber er zieht mit Seilen der Liebe. Oder der Thomas, der Zweifler. Ich kann nicht glauben. Und was ist, der Heiland kommt extra für ihn in die Versammlung. Thomas, guck mal an, ich bin's. Mit Seilen der Liebe. Er zieht es. Also, wenn Gott einmal harponiert hat, wenn Gott einmal berührt hat, wenn er einmal gesegnet hat, wer einmal den Herrn angenommen hat, wer einmal dem Herrn sein Leben gegeben hat, der ist fest in der Hand Gottes. Der kann sich drehen, wie er will. Der Herr holt ihn immer, fängt ihn immer wieder ab. Schau doch den Petrus an, schau doch die Menschen in der biblischen Geschichte, die sind immer wieder abgeholt worden und vom Herrn eingeholt. Wenn Gott einfach seinen Finger mal gelegt hat, wenn er einfach beschlagnahmt hat, der ist beschlagnahmt mit Seilen der Liebe. Und dann macht Gott irgendetwas, dass du wieder zu ihm kommst und begeistert bist und noch begeisterter bist, wie vorher warst. Der Mangel an Geborgenheit, wenn Menschen das nicht sind und nicht wissen, dass ihr Erlöser lebt, Gott liebt mich unter allen Umständen. Egal was passiert, Gott liebt mich. Wer das nicht weiß, hundertprozentig, oder na 200 gibt's nicht, aber naja, sagen wir 100. Das reicht schon. Wer das macht, oder wer das nicht hat, der wird krank. Der fällt. Wenn du nicht weißt, hinter mir steht Gott, egal was passiert, der bricht zusammen. Aber wenn du weißt, hinter mir ist er, der wird mich nicht fallen lassen. Und ich werde dich nicht fallen lassen. Mit meinen Augen werde ich dich leiten, heißt es in der Bibel einmal. Und ich will dich nicht vergessen. Und Gott vergisst uns nicht. Gott trägt uns durch. Wer das nicht weiß, der wird krank. Der kriegt Bluthochdruck. Der kriegt alle möglichen Seuchen, Krankheiten und so weiter. Aber wenn du weißt, ich werde getragen. Gott kann mich nicht verlassen. Er ist zu gut. Wer in Gott geborgen ist, der weicht nicht den Schwierigkeiten aus, auch wenn sie da sind. Der zögert nicht, wenn Veränderungen angesagt sind. Oder hat keine Angst vor dem Neuen. Wie geht es jetzt weiter? Der weiß, der mich bis heute begleitet hat, wird auch morgen mit mir gehen. Der weiß es. Dem ist kein Opfer zu groß. Sein Inneres ist so stark. Oh, ich weiß, mein Erlöser lebt, mein Heiland lebt, mein Gott ist da. Und wenn dann in einer Situation ist, wo es nicht mehr weitergeht. Hör mal, was die Menschen gebetet haben in Situationen, wo es nicht mehr weitergeht. Wo ist der Gott? Unser Väter. Wo ist der große Gott? Oder als der Elisa zurückgehen muss und hat nur noch den Mantel vom Elia und dann steht er vorm Jordan und sagt, wo ist der Gott Elias? Schlägt das Wasser und das Wasser teilt sich und geht durch. Weißt du, du wirst Gott finden. Du musst nicht verzweifeln und verzagen. Weißt du, wer seinen Gott richtig kennt und in Gott geborgen ist, der kann Ja sagen und der kann Nein sagen. Der kann alles. Der kann sich entscheiden und er entscheidet sich. Und er macht nicht überall mit. Der hat so einen starken Willen, so ein starkes Gefühl und er weiß ganz genau, das will ich nicht. Und dann ist nicht, soll ich nicht? Gibt es eine absolute Sicherheit? Weißt du, mich ärgern die Christen. Gott möge mir vergeben und Gnade schenken. Aber mich ärgern die Christen, die immer wieder sagen, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Bin so unsicher. Die sollen sich nur in Gottes Hände fallen lassen. Du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Und dann wird es schon alles recht werden. Er macht das alles gut. Lass dich einfach in der Hand Gottes fallen. Und sagen, Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Schlag mich tot. Weck mich zum Leben auf. Kannst machen mit mir. Hier bin ich. Ich kann sowieso dir nicht weglaufen. Wohin, wenn ich dann die Bibel lese, die Psalmen, wohin soll ich fliehen vor dir? Nehme ich Flügel der Morgenröte und flüge bis ans äußerste Ende da bei Japan irgendwo, Vladivostok oder irgendwo am Ende der Welt. Du bist da. Würde ich mich sogar in der Hölle betten, und das ist schon das Schlimmste, in der Hölle betten, da bist du auch da. Herr, wohin soll ich fliehen? Du kannst Gott nicht weglaufen, auch wenn du wolltest. Und deshalb kannst du nirgendwo sicherer sein als beim Vater im Himmel. Und deshalb sollten wir ja beten, unser Vater, der du bist im Himmel, der alles überschaut, alles überblickt. Wer Gott vertraut, hat einen gesunden Lebensdrang, der will leben, der will die Taten tun, der will was unternehmen, der will aktiv sein, der ist kreativ, der weiß, mit Gott schaffe ich das, mit Gott springe ich über die Mauern, ich fange klein an und die Mauer wird immer höher und ich komme immer besser durch. mit meinem Gott ist er überzeugter und überzeugter. Psalm 57, Vers 2. Denn bei dir birgt sich meine Seele in den Schatten deiner Flügel. Gott hat Flügel, kannst du es vorstellen? In den Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorüber ist das Verderben. Also unter den Flügeln Gottes, wie eine Henne, die Küklein versammelt, so ist der Herr. Unter deinen Flügeln berge ich mich. Weißt du, ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden und wir haben immer Hennen gehabt, die da gebrütet haben. Weißt du, und da musste nur ein Habicht kreisen und schon waren alle Küklein unter den Flügeln. Ein Signal und die wussten ganz genau, wo ihre Mama ist. Ganz genau. Nur ein Schrei, ein Habicht. Die sind ausgeliefert. Und du bist dieser Welt den Problemen ausgeliefert. Aber du musst nur das Signal des Heiligen Geistes hören. Und schon unter den Flügeln finde ich Zuflucht. Bis das Unglück vorbei ist. Bis das Verderben vorbei ist. Und so weiter. Da bist du geborgen. Lässt dich nicht verwirren. Verunsichern. Die fehlende Geborgenheit weckt Ängste in uns. Weißt du, ich könnte was verlieren. Mir könnte was entgehen. Ich könnte fallen gelassen werden. Wenn du dich an den Herrn hältst, der Herr wird für dich sorgen und wird dich nicht fallen lassen. Egal, was die Leute sagen. Schau die Heiligen an. Sie waren Gott geweiht, sie haben sich Gott ausgeliefert und Gott hat sie durchgebracht. Die Heiligen, weil wir von Heiligen sprechen, die waren nicht die Besten. Die waren manchmal ganz raue Burschen und ganz derbe. Und manchmal haben sie Fehler auch gemacht, diese Heiligen. Aber sie waren mit Gott verbunden. Und deshalb, weil sie mit Gott verbunden waren, konnte sie niemand verletzen. Und sie niemand fertig machen. Sie wussten, unser Gott ist da. Wir dienen für Gott und wir leben für Gott und wir sterben für Gott. Das waren die Heilige. Wenn ich Gott gehöre und Gottes Eigentum bin, dann habe ich keine Angst vor Verlust, vor irgendwelchen Räubern und Dieben. Ich weiß, der Herr ist bei mir und ich werde immer wieder hochkommen. Wenn du Gott vertraust, du wirst immer wieder hochkommen. Schau das, die Geschichte von David. Wurde gejagt wie ein Kaninchen vom Saul. Hier überall hin und her und so weiter. Und er wusste immer, der Herr ist bei mir. Der Herr wird mich nicht verlassen. Hab keine Angst. Wenn du Gott vertraust, keine Angst vorm Sterben, keine Angst Fehler zu machen, keine Angst irgendwie auszurutschen. Oder zu fallen, oder sich zu verlaufen. Weißt du, wenn du Gott hast, du bist geborgen in ihm. Bist geborgen. Denn in seinen Händen bist du gezeichnet. Und er wird dich suchen, er wird dir nachgehen. Weißt du, du bist bei ihm gemeldet. Ich bin mit meiner Frau, und ich glaube, ein Kind habe ich gehabt damals. Wir waren im Hochgebirge. Und ich dachte, ich kenne den Weg. Weißt du, so wie man denkt. Ich nehme eine Abkürzung, weil es viel schneller geht. So, und nehme auch diese Abkürzung und gehe, aber ich bin aus dieser Abkürzung nicht mehr rausgekommen. Und es wird schon dunkel im Hochgebirge. Und wir haben gedacht, dass wir müssen irgendwo in einer Höhle übernachten. Irgendwo so einen Schlafplatz unter den Tannen suchen nachher, wenn man etwas runtergestiegen ist. Haben wir schon gedacht, und plötzlich kommt ein Hubschrauber. Die vom Hotel haben gesagt, die sind noch nicht zu Hause, die sind in der Richtung gegangen und die müssen sich verlaufen haben. Und als wir diesen Hubschrauber sahen, dann irgendein Tuch genommen und gewunken und so weiter. Und dann haben wir dann Anweisungen bekommen, wir sind dann abgeholt worden. Wir sind abgeholt worden. Weißt du, die vermissen dich. Weißt du, und das ist diese Sicherheit. Da denkst du, also, ich bin von allen guten Geistern verlassen, von wegen. Der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die Seinen. Und du wirst rechtzeitig abgeholt. Glaub mir das. Auch in Krisenzeiten, auch wenn du dich verlaufen hast, der Herr holt dich aus diesem Dilemma raus. Später habe ich auf der Karte geguckt, wir wären lang nicht nach Hause gekommen und die Nacht wäre gewesen in den Bergen, verstehst du, und dann nicht so richtig angezogen noch dazu. Dann wir wären erfroren vielleicht. Aber Gott sei Dank, die haben uns gesucht. Weißt du, wenn du dich verläufst und dich verrennst in etwas, Gott holt dich wieder zurück und dann sind wir heim. Wunderbare Erfahrung, Urlaubserfahrung. Da kann man ein Buch schreiben nachher. Menschen, die mit Gott wandeln und mit Gott leben, die können am Schluss ein Buch schreiben. Was die alles so mit dem Herrn erleben, wie der Herr sie durchträgt, wie der Herr für sie sorgt, wie der Herr sie nicht in den Stich lässt, wie der Herr so an der Leine wieder so langsam aber sicher zurückzieht. Wir sind in seinen Händen gezeichnet. Menschen, die in der Hand Gottes sind, die haben keine Angst vor Krisen, Katastrophen, Spannungen. Keine Angst, allein zu sein irgendwie mal, oder Angst vor Krankheit oder vor irgendwelcher Seuche, Angst vor dem Versagen. Und selbst wenn wir versagen, ich möchte nur eines sagen, auch Christen versagen. Und zwar ganz stark. Die dürfen sogar versagen, das ist sogar Gottes Wille. Ja, damit sie nicht auf sich selber schauen. Und damit sie nicht so eingebildet sind. Ja, mir passiert sowas nicht. Dann haut der Petrus auch dem das Ohr ab. Dann schaut er auf die Wellen statt auf Jesus und fängt an zu sinken. Weißt du, da passiert so viel. Oder dann verleugnet er den Herrn Jesus. Der wollte zuerst mal mit Jesus sterben. Und jetzt, ich kenne den Mann nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, Mädel. Hör doch auf. Du siehst also, Gott erlaubt das. Und Gott hat es schon arrangiert, dass er Petrus merkt, du verlass dich nicht auf Menschen. Verlass dich nicht einmal auf dich selber. Nicht einmal du selbst kannst dein Leben managen. Wir wollen immer gerne so Manager sein, aber das geht nicht. Gott sagt, ich bin's, der das Wollen schenkt. Und ich bin's, der das Vollbringen dir gibt. Wer Gott auf seine Seite hat, der fürchtet sich nicht, auch wenn er vogelfrei ist und die Leute ihn abschießen oder fangen wollen oder fallen stellen mannigfaltig. Da weiß, der Friede Gottes ist viel, viel größer und stärker. Wer Gott in sich hat und in sich spürt. Weißt du, wir sollen Gott in uns tragen. So, weißt du, diese Geborgenheit, diesen Frieden in uns tragen. Ich bin sicher. Ich weiß, ich kenne das, mir ist bekannt, ich bin bei Gott bekannt und so weiter. Und der Teufel wird dir nichts anhaben können. Aber sobald du irgendwo unsicher bist, irgendwo nur Unsicherheit zeigst, nur irgendwo so andeutest, ja, weißt, wie wird es wohl ausgehen? Und schon hat er dich. Du solltest also nie negativ reden. Dein negatives Reden drückt etwas aus und zieht Dämonen an. Dein negatives Reden zieht Dämonen an. Weißt du, dann sagt doch der Hiob, ja, werde ich bloß nicht geboren. Verstehst du? Und dann kommt seine Frau und sagt, dann sag doch ab deinem Gott und stirb. Aber zuerst am Anfang sagte, werde ich bloß nicht geboren. Mach keine negative Bemerkungen über dein Leben, über deine Familie. Weißt du, dann hast du viel mehr Ruhe und sicher. Warum wir so angegriffen sind? Nur deswegen, weil wir dummes Geschwätz haben. Nicht nur, dass wir über andere und miteinander reden, sondern über uns selber negativ reden. Fang an, positiv über dich zu reden, über dein Leben, deinen Zustand, deine Situation, auch wenn es nicht so positiv ist. Rede Gutes, mache dich auf und werde Licht. Und es wird dann immer mehr und heller. Psalm 121. Ich hebe meine Augen zu den Bergen auf, wo meine Hilfe herkommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird meinen Fuß nicht gleiten lassen. Psalm 121. Und er wird dich behüten und schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels oder des Volkes Gottes schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Linke natürlich auch. Also die rechte ist ja geistlich, göttlich das und so weiter. Aber die linke ist das Menschliche, das Fleischliche. Gott wacht über beide Hände, nicht nur über die linke und die rechte. Über beide Hände. Da heißt es hier weiter. Und der Herr wird die Sonne sein für dich des Tages und des Nachts der Mond. Und der Herr behüte dich vor allem Übel. Der Herr behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Herr behüte deinen Eingang und deinen Ausgang. Ein Pastor aus Erfurt, der hat Hämorrhoiden gehabt. Und dann hat er gesagt, jetzt verstehe ich die Bibelstelle, was es heißt, Herr segne meinen Ausgang. Ja, und dann sagte, das habe ich nicht gewusst, warum steht es ja, der Herr segne deinen Eingang, was du einnimmst und isst, aber auch deinen Ausgang. Verstehen wir das? Gott hat Humor. Gott hat Humor. Gott will also der Herr sein von deinem ganzen Leben, deinem ganzen Verdauungstrakt. Wenn du ein Kind Gottes bist, wird er nicht erlauben, dass dich irgendjemand berührt. Du bist ein Augapfel. Über dich wacht der Herr. Also sicher in Jesu Armen. Wir werden das Lied von Fanny Crosby nachher singen. Also wir sind geborgen in Gott und der Herr behüte dich vor allem Übel. Gibt es noch irgendwie bessere Absicherung von allem Übel? Du musst es nur den Herrn wachen lassen. Wenn der Herr sagt, bitte geh nicht zu weit. Geh nicht zu weit darüber und geh nicht zu weit darüber. Du musst dich schon vom Herrn korrigieren lassen. Denn der Herr vergewaltigt dich nicht. Wenn du abstürzen willst, dann bitte. Wenn du aber ein Kind Gottes bist, darfst du eins wissen, niemand darf sich an mir vergreifen. Wer euch antastet, tastet mich an. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, das haben sie mir getan. Also bitte, es ist schon sehr heikel, leg dich nicht mit Christen an, mit Kindern Gottes. Selbst wenn sie noch so klein sind und noch so schwach und noch so arm sind. Leg dich mit Christen nicht an, denn das ist Gottes Volk. Gott wacht über seine Kinder. Was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Also vorenthalte niemand was, und wenn der Herr so will, dann ist okay. Wenn dich jemand kränkt, weißt du, der wird zurückkriegen, und zwar zehnfach. Steht in der Bibel. Gott rächt sich zehnfach immer. Oder, weißt du, wenn du dem Herrn gehörst, niemand kann dich traurig machen, und wenn er das macht, kriegt er es zurück. Also deshalb rede auch nicht negativ über andere Leute. Weißt du, ja, guck mal, wie dick die sind, oder wie dürr die sind, oder was weiß ich, wie die sind. Fang an, rede das, dann das kommt auf dich wieder zurück, und dann wirst du plötzlich ganz dick und da ganz dürr. Und dann wunderst du, warum passiert es mir? Weißt du, deshalb richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Wir müssen also mit der Bibel leben. Und wenn, dann wird der Herr alles Übel von deinem Leben fernhalten. Ja, guck mal, die haben keinen Glauben, die sind ja krank die ganze Zeit. Ja, lass das. Das ist Gottes Sache, dass sie krank sind. Nicht deine Sache. Und deshalb, wir sollen nicht, mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß wird es euch gemessen werden, heißt es in der Schrift. Der Herr will um dich einen Panzer bauen. Wie habe ich hier gelesen? Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in alle Ewigkeit. Weißt du, es ist was Schönes zu wissen, so ein dicker Panzer ist um mein Leben. Der Herr bewacht mich. Der Herr steht zu mir. Der Herr bekennt sich zu mir. Und solange du dich an Gott hältst, bist du sicher. Solange du dich an den Herrn hältst, ihm, mit ihm redest, mit ihm Gemeinschaft hast, ihn fürchtest. Und ich meine, Gott fürchtest, nicht Angst vor Gott zu haben. Nein, du willst Gott nicht beleidigen, nicht Gott kränken, nicht Gott verletzen irgendwie. Du willst also nicht, dass der liebe Gott traurig ist, nur über dich. Deshalb wirst du bestimmte Dinge nicht tun. Du weißt ja, was ihn kränkt und stört und belastet. Und was das Wohlgefallen, dein Wohlgefallen oder zu dir das Wohlgefallen herausholt. Es ist wichtig, dass wir in einer Versammlung sind, in einer Gemeinschaft sind, wo die Heiligen zusammen sind. Weißt du, nicht super Fromme, vergiss die Frommen, sondern die Heiligen, die Jesus lieb haben, die mit Jesus verbunden sind, die an Jesus glauben, die mit Jesus leben, recht und schlecht und so weiter, die alles gemeinsam haben, die offen sind. Und in einer biblischen Gemeinde darfst du lachen und darfst du weinen. Weißt du, wenn du in einer Gemeinde nicht mehr weinen kannst und nur immer lachen musst, ist auch nicht gesund. Weißt du, weint mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden. Wir sollen unsere Lasten einander teilen können. Das ist Gemeinde. Und du siehst ja, wo ich hin möchte und wo ich hinarbeite. Vielleicht schafft man das irgendwann mal in 1000 Jahren, dass wir sowas sind, wie die ersten Christen waren. Wie die ersten Christen, die alles gemeinsam haben. Weißt du, dass man füreinander in den Riss tritt, dass man einander im Gebet trägt, dass man den anderen sich vor dem anderen stellt, dass man den anderen nicht verrät und preisgibt, auch wenn er Fehler gemacht hat und so weiter, sondern dass man trotzdem einander dient, so wie Christus uns gedient hat. Was, stell dir mal vor, wenn der Herr Jesus uns so behandeln würde, wie wir manchmal unsere Mitmenschen behandeln. Dann wäre es schrecklich in dieser Welt. Aber der lässt sich beleidigen, lässt sich kränken, lässt all das machen und hält immer die schützende Hand und sagt, nehmt mich und lass diese gehen. Nehmt mich und lass diese gehen. Und so, er geht lieber in den Tod ans Kreuz, anstatt dass er irgendjemand, der Jünger, irgendwie preisgibt und sagt, ja, nimmst den Petrus, der wollte ja auch sterben mit mir. Gemeinde, das ist, dass wir zueinander halten, das ist echte Geborgenheit, und wir sollten eine Familie Gottes werden. Geschwister, das ist mir ein Herzensanliegen, dass wir eine Familie Gottes werden. Nicht ein frommer Verein, da bist du fehl am Platze, oder sind wir alle fehl am Platze, wir wollen keinen Verein bauen, sondern wir Gemeinde Jesu. Weißt du, die Gemeinde soll sowas sein, wie die Arche einmal war, wo man in Sicherheit ist, geborgen ist. Jetzt kann die Flut kommen, jetzt kann das Gericht kommen, jetzt kann die Katastrophe kommen. Jetzt, wir sind in Gott. Wir sind bei Gott. Der hat Gott lieb und sie hat Gott lieb und der hat Gott lieb und der hat Gott lieb. Wir haben alle Gott lieb. Wir sind da nur wegen Gott hier. Die Frage ist, warum bist du hier in der Gemeinde? Bist du nur wegen mir hier? Bist du nur, um hier den Raum zu füllen oder die Stühle zu besetzen? Warum sind wir hier? Eine Predigt zu hören? Wir sollten einfach uns Gedanken machen, warum sind wir hier? Wir sind hier, um gerettet zu werden. Wir sind hier, um Jesus zu begegnen. Wir sind hier, um in den Himmel zu kommen. und das ewige Leben zu erlangen. Wir sind hier, dass Gott zu uns redet, zu jedem individuell. Warum sind wir hier? Mich hat er angenommen, dich hat er angenommen. Wir sind lauter Gnadenkinder. Wir sind alles nur Gnadenkinder. Wir sind nicht hier aus Luxus und Vergnügen. Wir sind hier einfach, dass wir einander unterstützen und einander helfen und einander beistehen. Heute stehe ich, morgen liegst du und morgen liege ich und morgen stehst du wieder. Weißt du, wir sind Gehilfen hier in dieser Welt. Du brauchst also eine Gemeinde, wo man Anweisungen bekommt, wo man angeleitet wird, wo man auf Gott hört und Gott versteht. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Deshalb heißt es in der Bibel, glaube ich, letzten Sonntag hat jemand gesagt, ist mir so groß geworden, verlasst nicht eure Versammlung. Wie wichtig Versammlung ist. Weißt du, dass wir wieder Gemeinschaft haben und dass wir Versammlung, weißt du, wo Gott uns zusammengebracht hat, gesammelt, auf Anregung des Heiligen Geistes zusammen sind. Du brauchst also eine Ozonschicht des Heiligen Geistes um dein Leben, um sicher zu sein. In der Endzeit wird die Gemeinde wichtig sein. Und darauf wird es ankommen, wer da drin ist, nicht in irgendeinem Verein, sondern unter dem Schirm des Höchsten. Psalm 91, unter dem Schirm des Höchsten. Und dann kann die Pestilenz kommen, dann kann der Würgeengel unterwegs sein, dann können Dinge passieren, dann fällst du nicht um. Und wenn 1000 auf der Seite fallen und 10.000 auf der Seite, das wird dich nicht treffen. Geschwister, das ist wichtig, dass wir unter dem Schirm des Herrn sind. Wie heißt es einmal in der Bibel von Jesus, bevor er weggeht, er sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle. Also die Hölle ist los. Die Hölle macht sich auf. Die Hölle versucht auszubrechen. Aber die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und deshalb, der einzige sichere Ort ist die Arche, damals für Noah, vor der Sintflut. Und heute in der letzten Zeit ist die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen, wo der Herr zusammengebracht hat und wo der Herr zusammengefügt hat und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig waren. Natürlich nimmt der Herr auch die weg, die nicht zur Gemeinde gehören. Geschwister, und ich muss eine knallharte Wahrheit sagen, die knallharte Wahrheit ist, Gott tut Menschen hinzu zur Gemeinde und schenkt ihnen vielleicht 5 Jahre oder 10 Jahre Gnade, aber wenn die nicht sich verändern, wenn da bei ihnen nichts passiert und immer die Alten bleiben und nichts annehmen vom Herrn und sich nicht verändern lassen, die werden wieder weggenommen. Ist genauso wie Beschneidung, dass man so wie der Winzer da die Reben beschneidet. Und so wird auch die Gemeinde beschnitten, dass nur noch ein paar Triebe übrig bleiben und damit die Frucht wirklich getragen wird. Also das ist schwer für einen Pastor, aber das ist die Sache Gottes, das Werk Gottes. Der Herr beschneidet die Gemeinde. Und da muss manchmal ganz viel weg. Ich weiß nicht, ob du schon in Weinberg mal gesehen hast, also gearbeitet hast. Ich war 10 Jahre Pastor in Heilbronn und um mich herum waren es nur Weinberge. Also ich weiß, und ich hatte einige Winzer und größere Weinbauer in der Gemeinde. Also da wurde radikal geschnitten. Da bleibt nur ein Strang übrig. Und das ist das Gute. Deshalb der Herr sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Deshalb ist so wichtig, dass du diese Rebe bleibst am Weinstock, dass der Herr dich nicht abschneidet. Und wer keine Frucht bringt, wird abgeschnitten. Ganz einfach, wer keine Frucht bringt, wird abgeschnitten. Der lebt gar nicht sicher. Also Christen, die nicht Frucht bringen, Liebe, Sanftmut, Geduld, Reinheit, Selbstkontrolle, all das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Wer keine Frucht bringt, der wird abgeschnitten. Und weißt du, was man mit diesen abgeschnittenen Zweigen macht? Schmeißt man ins Feuer und verbrennt man. Wer keine Frucht bringt, wird abgeschnitten. Also man lebt entsichert, unsicher, wenn man keine Frucht bringt. Weißt du, nicht Frucht ist, dass du Menschen gewinnst und viel Geld in die Gemeinde gibst. Das ist nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Oder das sind Werke vielleicht, aber Frucht des Heiligen Geistes, dass aus dir Liebe rausstrahlt, dass aus dir Frieden rausstrahlt, dass aus dir Geduld rausstrahlt. Weißt du, wie ungeduldig sind wir manchmal? Und Sanftmut, dass die Sanftmut auf uns rausstrahlt und eine Freundlichkeit. Lies mal, was alles so die Früchte des Heiligen Geistes sind. Das ist nur keine Freundlichkeit. Wie unfreundlich sind manchmal Christen zueinander. Und eckig und stachelig. Eigentlich die sind nicht die Reben, sondern Kaktusse. Gottes. Weißt du, die sticheln da und versuchen da zu sticheln, wie weit man da gehen kann. Nein, wir sollen geschmeidig sein. Sanft und ja. Wenn wir die Anweisung Gottes befolgen, dann bleiben wir in der Gemeinde. Und dann werden sie, und derjenige, wo die Rebe, wo Frucht trägt und Fruchtansatz hat, nur die Ansätze schon. Gott segnet schon die Ansätze, den guten Willen. Er weiß ganz genau, wer einen guten Willen hat und keinen guten Willen hat. Und wenn er sieht, da ist ein guter Wille da, dann reinigt er, dass er noch, dass diese Rebe noch mehr Frucht bringt. Noch mehr Liebe. Noch mehr Geduld. Noch mehr all diese guten Sachen. Eine Ozonschicht oder was uns beschützt, das will ich auch ganz besonders betonen. Was gibt mir Schutz und Halt und Sicherheit? Das Blut des Herrn. Der Würgeengel musste vorbeigehen, als er das Blut sah an den Türen der Kinder Israel. Das Blut, 2. Mose 12. Denn das Blut soll das Zeichen sein an euren Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren. Ich will das Blut sehen, was dein Leben rettet und dein Leben beschützt, ist das Blut Jesu Christi. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben den Bösen überwunden durch das Blut des Lammes. Das Blut Jesu hindert dich vor bösen Mächten. Oder hält die bösen Mächte von dir fern. Ich könnte euch Geschichten erzählen, aber ich will nur schnell einflechten. Das Blut ist, was dich schützt. Das Blut ist, was dich in Sicherheit bringt. Das Blut Jesu. Oder Hebräer 9, Vers 12. Denn wir sind Kraft des Blutes, nicht von Böcken und Kälber erlöst oder erkauft worden, sondern durch das Blut des Sohnes Gottes, der ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen ist und haben eine unendliche Erlösung. Das Blut, ist das Blut Jesu über dein Leben? Das Leben ist im Blut, wurde ausgegossen. Das Leben Gottes ist im Blut Jesu. Das ist mein Blut, das feiern wir beim Abendmahl. Weißt du, Jesus hat sich schon verausgabt, bevor er sein Leben vergossen hat. Beim Abendmahl erleben wir, das ist mein Fleisch und ich gebe euch das. Und wer das nicht nimmt und das nicht annimmt, hat keinen Teil an mir. Geschwister, deshalb ist es so wichtig, unter dem Schutz des Höchsten zu sein. Das Abendmahl ist wichtiger, als viele denken oder annehmen. Lies 1. Korinther 11. Viele sind krank und schon manche schon gestorben, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Weil sie keine Ahnung haben, was ist die Gemeinde, der Leib des Herrn. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und jeder Einzelne hat eine Funktion. Ja, verstehst du, du bist nicht die Hand, du bist vielleicht das Zeh irgendwo. Und du möchtest gern was anderes sein. Wir sind Glieder an seinem Leibe. Aber weil der eine oder andere nicht seinen Platz erkennt, was sein Platz ist, was seine Aufgabe ist, sein Dienst ist, seine Funktion ist. Auf die Füße stehe ich, mit der Hände arbeite ich. Also Fuß hat eine andere Funktion und die Hand hat eine andere Funktion. Und der Kopf hat auch eine andere Funktion. Ich gehe nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber mit den Füßen gehe ich unter Umständen, breche die Wand auf und mit den Händen. So, wenn wir wissen, wozu Jesus gestorben ist und was er für mich gebracht hat, und zwar das vergossene Blut, gibt mir das Leben Gottes wieder zurück. Jesus starb und ich darf leben. Ich darf leben und das Leben genießen. Der Glaube ist so eine Schutzmacht. Nach eurem festen Glauben wird es geschehen. Durch den Glauben bist du ein Teil der Familie Gottes. Bist du ein Kind Gottes. Und durch den Glauben weißt du, für mich steht alles offen. Ich darf den Vater bitten. Und wenn ich nur den Glauben habe wie ein Senfkorn, kann ich sogar Berge versetzen. Der Glaube ist eine Macht. Die da glauben, werden in meinem Namen das und das und das tun. Weißt du, wessen Seele nicht bedeckt ist, wer keinen Glauben hat, mit dem kann der Teufel Fußball spielen. Das Blut Jesu schützt dich vor den Gottlosen, vor den Zweiflern, von allen möglichen Gesindeln. Der Würgeengel muss vorbeigehen, der hat keine Macht an deinem Leben. Das ist die Kraft des Blutes Jesu, die Garantie für deine Sicherheit. Du wirst nicht verlassen, du weißt, das Blut Jesu ist in meinen Adern. Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils. Und er ist meine Festung, Psalm 18, 3. Der Herr ist das. Ist das für uns wirklich? Die Pforten der Hölle können uns nicht überwältigen, weil der Herr vorne ansteht. Da muss alles zuerst an ihn vorbei. Das muss ihn zuerst mal fertig machen. Und Jesus macht niemand mehr fertig. Die Zeit ist vorbei. Zug ist abgefahren. Golgatha ist geschehen und es ist vollbracht. Also seitdem, seit Golgatha, kann der Teufel machen, was er will, er kann nichts ausrichten. Die wahre Gemeinde, das ist, was der Herr baut. Niemand kann sie kontrollieren, niemand kann sie beherrschen. Die Salbung ist es, die dann die Einzelnen lehrt. Weißt du, das, wenn jemand in der Gemeinde ist, der weiß sofort, wie man sich benehmen muss. Dem muss man nicht Knicke geben oder Bibel in der Hand drücken oder irgendeine so Litanei. Das reicht schon. Er weiß vom Heiligen Geist, weiß er, das tut man und das tut man nicht. Kind Gottes tut nicht, benimmt sich nicht so. Weißt du, er gehört zu der verborgenen Gemeinde. Es gibt eine sichtbare Gemeinde und die verborgene Gemeinde. Und die verborgene Gemeinde setzt sich ganz anders zusammen als unter Umständen die sichtbare Gemeinde. In der sichtbaren Gemeinde sind viele, die gar nicht hineingehören. Aber die unsichtbare Gemeinde, die ist total anders. Diese verborgene Gemeinde, die ist vom Heiligen Geist kontrolliert. Und da weiß jeder ganz genau, der ist mit den Nerven und so weiter verbunden mit dem Herrn, mit dem Haupt. Und diese verborgene Gemeinde ist nirgendwo registriert. Die ist nirgendwo registriert. Die kennt nur der Herr, die Seinen. Und das ist, was uns so sicher macht. Und da kann der Teufel nichts anfangen, weißt? Der Teufel kann mit den verborgenen Christen, die zu Jesus gehören und eigentlich, das weiß man gar nicht, wer gehört dazu und wer nicht dazu. Also, ja, du sitzt hier in der Gemeinde und du denkst, du gehörst zur Gemeinde. Aber der Herr kennt die Seinen. Das ist ein Geheimnis. Der Herr kennt dich sein und du solltest zu der unsichtbaren Gemeinde dazugehören. Nicht nur zu der sichtbaren. In der sichtbaren drückt sich nachher das aus, was du in der unsichtbaren Welt bist. Deshalb ist es so wichtig im Herrn, dass du im Herrn verwurzelt bist, auf dem Felsen Jesus Christus stehst und dass du mit ihm eins bist. Da heißt es in 1. Petrus 2, Vers 4 und folgende Verse, wir sind zu ihm gekommen, er ist der lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar verworfen haben, aber Gott hat ihn als einen wertvollen Stein ausgesucht. Lasst euch selbst zu den lebendigen Steinen in diesem Tempel einfügen, denn der Geist Gottes baut dieses Haus. Also der Herr baut die Leute zusammen, der Herr bringt die Leute zusammen und die wissen ganz genau, ah, das ist mein Bruder, meine Schwester. Die kennen sich schon von Ferne. Denen muss man nicht sagen, du, ich bin auch von hier, gehöre zur Nazareth-Gemeinde oder Freie Nazareth-Gemeinde oder wie jetzt der Druckfehler hier bei uns ist, Feine Nazareth-Gemeinde. Wir gehören zu der Feinen Nazareth-Gemeinde. Der Herr kennt uns, weißt du, ob die so heißt oder so heißt, weißt du, der Herr fragt nicht, der Herr weiß an allen Konfessionen, allen Gruppen und so weiter, der Herr kennt die Seinen. Selbst wenn du in der U-Bahn sitzt, du spürst plötzlich, ah, das ist ein Heiliger. Genauso wie ich spüre, wenn ein okkult belasteter oder dämonenbesessener Mensch, du spürst es auch, du bei dem, da ist der Hölle los. Da tobt der Teufel, du spürst es. So wie du das Negative spürst, so kannst du auch das Positive spüren. Und deshalb kannst du auch demnach auch dich entscheiden, dich richtig verhalten. Da gehst du ein paar Meter weg von diesem, der diese Seuche hat. Da gehst du weg. Da willst du damit nichts zu tun haben. Und distanzierst dich da einfach und sagst, nee, danke. Wir sind gekommen. Und Geschwister, wir sind gekommen zu dem Eckstein, der alles zusammenhält, Jesus Christus. Wir sind gekommen. Die Welt kann das nicht verstehen, begreift das nicht. Und die möchte gleich organisieren, der Teufel möchte immer gleich organisieren. Die wahre Gemeinde Jesu ist nicht organisiert. Tut mir leid, ist es so. Da kannst du studieren, die Bibel, wie du willst. Die wird zusammengehalten vom Heiligen Geist. Die wird am Leben gehalten durch den Heiligen Geist. Die ist eine Festung Gottes. Und wenn es sein muss, plötzlich nimmt der Herr den einen weg. Denk nur an Philippus. Der wird da von der Straße nach Gaza weggenommen und ist in Philippi Caesarea, predigt er schon wieder weiter. Weißt du? Wie im Film. Die modernen Filme können das nicht mal so gut darstellen, wie der Herr das gemacht hat. Harry Potter. Verstehst du? Da ist er noch da, hat getauft und sagt im Namen Jesu, komm raus, sei gesegnet, Bruder. Und plötzlich ist er weg, der gute Mann. Und ist 30, 40 Kilometer weiter. Und predigt wieder weiter, baut wieder dort Gemeinde weiter. Das ist der Herr. Das ist der Herr. Weißt du, die Gemeinde Jesu lebt übernatürlich, weil sie verborgen ist. Die lebt aus einer übernatürlichen Quelle. Psalm 27, Vers 5. Du birgst mich heimlich in deinem Gezelt. Ist das so toll? Ha? Du birgst mich, du versteckst mich heimlich in deinem Gezelt. Also im Zelt, in der Stiftshütte eigentlich. Du birgst mich heimlich in deinem Gezelt. Gott verbirgt dich heimlich. Du hast keine Ahnung, wie Gott dich da verbirgt. Plötzlich läuft nichts. Plötzlich passiert nichts. Plötzlich stehst du auf der Straße. Gott versteckt dich. Oder plötzlich, so wie dieser Philippus, plötzlich Gott birgt dich, bis das Unglück vorbei ist. Du birgst mich heimlich in deinem Gezelt. Du, Geschwister, und das ist die absolute Sicherheit, dass Gott uns heimlich führt. Und dass niemand erklären kann. Ich kann dir nicht erklären, wie Gott mich führt. Und wenn ich das erklären würde, könntest du sowieso nicht verstehen. Und ich kann dich nicht verstehen. Weil jeder individuell geführt wird. Das ist ein Geheimnis. Du birgst mich heimlich in deinem Gezelt. Er kontrolliert uns ständig, verbessert und verändert die ganze Geschichte. Und ja, wie ein Schachmeister spielt er und setzt die Plätze da. Er ist unter den sieben Gemeinden, unter dem Leuchter, wandelt der Herr, der ist da drunter. Psalm 46, Vers 11, seid stille, oder anders gesagt, lasst ab, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still. Du solltest viel mehr still sein und nicht denken, ich muss mich verteidigen, ich muss denen erklären, ich muss es auf den Tisch stellen und so weiter. Gott ist dein Schutz. Du birgst mich heimlich in deinem Gezelt. Gott ist deine Sicherheit. Du musst nicht sagen, wie du das alles so machst. Du musst nicht erklären. Gott bindet seine Kinder zusammen, er bindet sie an sich und hält sie zusammen. Und das Erstaunliche ist, ich weiß nicht, wie es euch als Eltern gegangen ist, aber jedes Kind war bei mir anders. Komisch. Das eine so, das andere so, das andere so. Alle meine vier Kinder, die waren total anders. Und ich musste jeden anders nehmen. Meine Tochter, die zweite, die hat gebockt, was das Zeug hielt. Dann habe ich gesagt, na gut, dann musst du jetzt wie eine Erwachsene behandelt werden. Und hab mir dann erklärt, wie eine Erwachsene. Ja, und das hat er dann verstanden und hat nicht mehr gebockt. Aber, also man sieht, also man muss nicht wie Kinder dann, also wir haben Psychologen sogar gefragt, was kann man mit unserer Tochter machen. Also dann sagt er, reden Sie mit ihr wie mit einer Erwachsenen. Und so geht es. Und der anderen muss man sagen, na komm, Süße oder Süßer. Der eine braucht es das so und der andere so. Gott weiß, was für Medizin wir brauchen, was uns hilft und nicht. In Josua Kapitel 1, Vers 5, so langsam komme ich jetzt zum Schluss. Weißt du, Gott will dich führen, Gott will dich leiten. Und Gott hat zu Josua gesagt, ich will dich nicht verlassen. Das ist diese absolute Sicherheit. Weißt du, so wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen. Wenn du den Herrn Jesus in deinem Leben hast, kannst du in absoluter Sicherheit leben. Gott will dich nicht verlassen. Du bist nicht hilflos. Du sollst dich nicht schwach fühlen. Und guck mal, Josua hat sogar noch mehr getan, Größeres getan als Moses. Was hat Moses getan? Gut, die Plagen oder dass die Kinder Israel durch die Wüste geführt hat. Aber Moses hat sogar die Sonne angehalten. Muss ich es vorstellen. Mach du das mal nach. Halte du mal die Sonne. Verstehst du? Sonne, sei still, ich bin noch nicht fertig. Und er hat das Land eingenommen, hat einen guten Kampf gekämpft. Und ich will dich nicht verlassen. Manchmal hat es ausgesehen, als wenn es ein Handicap gewesen wäre. Nein, Gott hat ihn geführt und geleitet. Und dann, als er gesagt hat, ich soll Jericho einnehmen, er wusste, wir kriegen Jericho. Auch wenn die sich verschließen und niemand rein und rauslassen, wir kriegen das. Und dann hat er einfach den Israeliten gesagt, Leute, heute machen wir Folgendes, die heutige Kriegstaktik für uns ist, wir gehen siebenmal um die Stadt rum. Er wusste, wir müssen nicht gleich heute die Stadt einnehmen. Wir lassen uns mal 7 Tage Zeit. Wenn du weißt, mein Gott ist mein Gott, ich kann mich auf ihn verlassen. Ich muss nicht gleich sofort, heute, jetzt und hier. Nein, ich kann in 7 Tagen das machen. Und er ging 7-mal um die Stadt. Weil er wusste, Gott hat uns die Stadt in unsere Hand gegeben. Wenn du weißt, Gott hat das Problem, die Lösung deines Problems in deine Hand gegeben, kannst du ganz getrost noch 8 Tage um Jericho rummarschieren. Und er hätte auch sagen können, wir machen das 14 Tage, das tut uns gut. Die ganze Zeit sind wir nur gesessen da in der Wüste im Zelt. Jetzt marschieren wir mal 14 Tage. Weil er wusste, die Stadt ist in meiner Hand gegeben. Der hat sich auf Gott verlassen. Bruder, Schwester, du kannst dich auf Gott verlassen. So wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein. Oder Gott hat zu ihm noch gesagt, dass wir jetzt andere Übersetzung, was ich habe, ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen. Ist das nicht toll? Genauso wie ich mit Moses getan habe, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, dich nie in Stich lassen, also lebenslang. Gottes Sicherheiten, Angebote, seine Liebe und so weiter sind immer lebenslang. Lebe ein Leben unter dem ewigen Schutz des Herrn. Also ich werde niemals, niemals dich verlassen, niemals dich in Stich lassen. Kannst du noch sicherer sein, auch wenn du alt bist? Bist du ins hohe Alter, will ich dich tragen? Auch dann, wenn du sagst, meine Tage gefallen mir nicht mehr oder ich hätte gerne anders gehabt. Also der Herr trägt uns bis zum Schluss. Niemals werde ich dich in den Stich lassen. Auch wenn es manchmal so aussieht, dass es nur Wasser und Brot gibt. Auch wenn du vielleicht nur Engpässe hast und nur Schwierigkeiten, sagst du, ist das wirklich das Leben, das ich leben sollte? Nur Kampf, 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 Kampf. Dass ich ständig fliehen muss, ständig dies so und so muss, ständig hin und her, zickzack. Manchmal unser Leben läuft zickzack, so kurz, so quer fällt ein. Nicht einmal eine vernünftige Straße ist da. Aber das ist Gott. Er geht einfach durch. Und ich sage, ich werde dich niemals verlassen. Niemals. Auch wenn man dich skalpiert, ich will dich niemals verlassen. Auch wenn man versucht, dir alles Mögliche anzukreiden und anzuhängen, ich will dich nie verlassen. Auch wenn die dich ausschließen aus der Gemeinde, passiert ja auch immer wieder mal. Also ich kriege Briefe, wo Leute schreiben, mich hat man aus der Gemeinde rausgeschmissen, nur weil ich mehr vom Heiland wollte. Überleg einmal, Leute werden heutzutage aus der Gemeinde rausgeschmissen, weil sie mehr von Jesus wollen, vielleicht noch mehr beten wollen oder mehr Heiligen Geist wollen. Weißt du, diese moderne Christenheit, die wollen nur schöne Unterhaltung und nur gute Zeit, happy sein und so weiter, aber wissen nicht, was das Geheimnis des Lebens ist. Das Geheimnis des Lebens ist, mit Gott zu leben, in guten und in schlechten Tagen. Das ist das Geheimnis, mit dem Herrn zu leben. Einfach Gott immer auf seine Seite zu haben, egal, mit Brot und ohne Brot, mit Schuh und ohne Schuh und so weiter. Und egal, ob wir jetzt in der Wüste sind oder im Paradies sind oder in Ägypten sind oder in Kanaan sind, spielt jetzt keine Rolle. Wir sind immer mit Gott verbunden. Gott ist überall da. Ich will dich niemals, lass dieses Wort niemals zergehen. Guck in deinem Duden Wort und find heraus, was das Wort niemals, für welche Situation das gilt oder für welche Lebenslage das gilt. Ich will dich niemals verlassen. Ich will dich nicht vergessen. Und du bist in meine Hände gezeichnet. Und du kannst Gott nicht weglaufen. Gott holt dich immer wieder da. Und du denkst jetzt, meine Berufung ist futsch. Jetzt habe ich, weißt du, ich habe so eine tolle Karriere gehabt. Moses gebildet in Ägypten, mit aller Weisheit Ägyptens ausgebildet. Alles, er ist Prinz von Ägypten. Und jetzt vermasselt er nur, weil er was Gutes tun wollte. Und du wolltest vielleicht auch was Gutes tun. Und jetzt vermasselst du dir alles selbst. Und denkst jetzt, naja, guck mal, wozu bin ich eigentlich geboren? Jetzt hüte ich nur Schafe hier. Hier in der Wüste, bei meinem Schwiegervater Jethro. Ist das wirklich alles? Warum bin ich geboren? Warum habe ich die Ausbildung? Warum habe ich studiert? Warum habe ich das und das in meinem Leben erreicht? Warum? Und wozu das alles? Und dann nach einer Weile ruft Gott ihn. Gebraucht ihn. Auch deine Berufung ist nicht kaputt. Denk nicht. Weißt du, der Tag X in deinem Leben, da kommt irgendwann noch. Deine Sternstunde. Und diese Sternstunde hast du noch gar nicht erlebt, weißt? Vielleicht im letzten Augenblick. Und es kann passieren, dass du nur Mist und Mist und Mist gebaut hast in deinem Leben und sagst jetzt, guck mal, was ist dabei rausgekommen. An deinem Todestag erreichst du mehr als in deinem ganzen Leben. Denk nur an Simson. Simson hat einen Blödsinn gemacht, hat mit der Delilah gespielt und alles verspielt, anstatt dass er das getan hätte, was Gott von seinem Leben wollte. Hat alles verlebt und dann kam seine Augen sind sogar ausgestochen worden, also verstümmelt. Das ist die Situation von Simson. Und du denkst, jetzt guck mal, jetzt habe ich alles vermasselt. Und jetzt machen sie noch so Spaß und sagt, jetzt kommt dieser Herkules, der uns so strafen und züchtigen wollte, dieser große Riese. Da der Israeliten, jetzt kommt er und jetzt, guck mal, das ist doch, da muss die Mühle der Philister treten. Und weißt du, was dann passiert? Dann fragt er den Knaben, der ihn führt, wo ist da die Säule? Und in meiner Bibel heißt es, in der Stunde seines Todes hat er mehr in den Tod gerissen als sein ganzes Leben lang. Weißt du, was das heißt? Du kannst in einer Stunde mehr erreichen in deinem Leben als dein ganzes Leben lang. Von dem ganzen Leben hindurch. Also sei nicht entmutigt, sei nicht frustriert, wenn du jetzt nichts erreicht hast und wartest immer noch, jetzt bist du schon alt und grau. Gott weiß, was er für dich vorbereitet hat. Und warum in deinem Leben dies alles so passiert ist, wie es passiert ist. Du hast es nicht ausgesucht. Aber Gottes Stunde kommt. Da sitzt du da und wartest auf diese Sternstunde. Und Gott weiß. Und da ist so viel passiert. So viel passiert, so wenn ich die Kirchengeschichte lese, ich habe gerne zeitlang nur Biografien gelesen, weil es mich immer ermutigt hat. Weißt du, was Gott mit denen tun kann, habe ich immer gesagt, das kann auch mit mir tun. Was er dem schenken kann, kann er auch mir schenken. Ich habe nur von anderen gelernt und immer wieder Geschichten gelesen von Missionaren und Leute, die mit Gott gelebt haben, Glaubenshelden und manchmal sogar. Da war ein Buch, das mich so fasziniert hat, von Mudassohn, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Habe ich gedacht, jetzt muss ich es auch lesen. Menschen, durch die er gesegnet ist, vielleicht werde ich auch durch dich gesegnet. Weißt du, und dann zählt er Leute auf, da ist eine Oma, die betet die ganze Zeit. Durch so eine Beterin. Weißt du, die hat nichts anderes gemacht, wie die für den Pastor gebetet hat die ganze Zeit. Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Und das sind alles einfache Leute. Das waren also keine riesengroße Evangelisten wie Billy Graham. Den gab es noch damals nicht. Aber so, also da waren also nicht irgendwelche große Heilige. Nein, das waren einfache Leute, durch die ich gesegnet wurde. Und du glaubst gar nicht, Gott gebraucht einfache Leute. Und Gott benutzt, wenn er dein Leben segnen möchte, schützen möchte, helfen möchte, gebraucht einfache Leute. Nicht die Großen. Die Großen laufen sowieso davon. Weißt du, wenn die Talentierten, die sind nicht brauchbar. Ich habe eines festgestellt, je talentierter ein Mensch ist, desto unfähiger ist für Gott was zu tun. Aber Gott gebraucht die, die nicht talentiert sind. Die Unfähigen. 1. Korinther, lies mal. Die einfachen Leute, die gebraucht er. Und ich war durch dieses Buch Menschen, durch die ich gesegnet worden bin, bin ich so gesegnet, habe gesagt, ich muss gar nicht so große Leute suchen. Sondern ich habe dann in der Gemeinde geguckt, wo ist ein Bruder oder eine Schwester, die beten kann. Nicht alle können beten. Manche bringen den Mund nicht auf. Aber da gab es Leute, die konnten beten. Und die haben gar nicht öffentlich gebetet. Die haben so zu Hause still gebetet. Und du, an diese Leute habe ich gehalten. Wenn ich ein Problem hatte, habe ich gesagt, Bruder, könntest du für mich beten? Ich habe ein Problem. Und er hat gebetet. Und er konnte mich auf sein Gebet verlassen. Und wie schön ist es, wenn du rausfindest, Menschen, die beten können. Oder was anderes auch. Also es gibt Leute, die haben ihre Gaben und die müssen nicht gleich hochstellen, ich bin jetzt ein Prophet. Nein. Also ich bin nicht bei diesen Propheten groß geworden, ich bin bei ganz einfachen Leuten groß geworden, Baptisten und Darbisten und was wir alles waren. Also ganz evangelikal und ich bin eigentlich froh, dass ich bei diesen Leuten groß geworden bin. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, soll ich links oder soll ich rechts? Was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, Bruder, wir werden jetzt in die Bibel aufschlagen, wir werden jetzt lesen. Und ich lese dir was der Herr mir so zeigt. Und dann schlägt er die Bibel auf und dann fängt an, mich vorzulesen. Und das war genau die Antwort, die ich gebraucht habe. Also, ich habe damals keine Weissagung gebraucht. Und du brauchst auch keine große Weissagung. Nimm die Bibel und lies vor. Der hat's vorgelesen. Dann sagt er, lieber Heiland, du siehst, Bruder Matthäus, das braucht jetzt eine Wegweisung. Er weiß nicht weiter, wie es geht. Aber dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Herr, zeig uns, gib uns eine Bibelstelle jetzt. Und dann hat er geblättert und ich weiß gar nicht wie. Aber auf jeden Fall, er hat es gefunden. Immer das rechte Wort im richtigen Augenblick hat er das gefunden. Also wir sollen einfach sein, schlicht und so weiter. Wenn wir Probleme haben, geh jemand, der seine Bibel kennt, der in der Bibel lebt, der in der Bibel groß geworden ist, also erwachsen und mündig, da steht alles drin. Weißt du, diese Propheten, da musst du vorsichtig sein. Das Wort ist nicht geprüft. Hier die Bibel ist millionenfach geprüft und das ist schon also zerrissen und zerfetzt und so weiter und das ist fundamental. Und das andere, weißt du, da kommen sie. Im Frühling sollst du heiraten. Das weiß ich gar nicht, ob Frühling kommt. Weißt du, die gehen dann nach Gefühl oder ihr passt zusammen, ihr passt nicht zusammen. Weißt du, das Wort Gottes sagt klipp und klar. Das Wort Gottes sagt klipp und klar. Ich bin so froh, dass ich diese Fundamente, dieses ABC des Glaubens gelernt habe und einfach begriffen habe. So funktioniert das Wort Gottes. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns wissen, ich kann mich auf Gott verlassen. Wort Gottes ist zuverlässig. Gebet ist zuverlässig. Glaube ist zuverlässig. Der Heilige Geist ist zuverlässig. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Also es gibt also absolute Sicherheiten. Also ich weiß, ich bin Gott gezeichnet. Heilsgewisser, der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Also brauche ich noch mehr Sicherheiten? Noch mehr Sicherungen? Also da müssen Sie erstmal diese Sicherungen durchbrennen, bis ich dann ratlos und verzweifelt und verzagt bin. Also ich bin so gut abgesichert. Da kann Blitz einschlagen, die Sicherung bleibt noch. Da kann ein Blitz einschlagen, die Sicherung bleibt. Preis Gott, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns Sicherheit gegeben hast in allen Belangen des Lebens, im Alltag und überall, wo wir auch uns bewegen. Ich bin sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Vater, du schützt uns, du trägst uns durch. Und wenn meine Geschwister irgendwo jetzt durch die Stürme hindurch müssen, du hast deine Jünger auch durchgebracht durch in den Stürmen. Du bist ihnen sogar in der Not, bei diesen großen Wellen, sogar ihnen auf dem Wasser entgegengekommen. Herr, und du bist es auch. Und du, es war kein Gespenst, sondern du bist es gewesen, der ihnen entgegengetreten ist. Herr, und du begegnest auch deinen Kindern heute Abend, wo sie auch sind und was sie bewegt und wo ihnen der Schuh drückt und was sie nicht verstehen. Wir sind sicher in Jesu Armen. Auf Menschen kann ich mich nicht verlassen, aber auf dich kann ich mich verlassen. Und ich möchte dir danken. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.